Heute Nachmittag wollen wir uns mit dem Thema die Zukunft des IS auseinandersetzen. Der Untertitel lautet Der Assyrer. In der Einladung habe ich darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht um diesen Vortrag handelt, den ich in letzter Zeit an verschiedenen Orten gehalten habe für das große, breite Publikum, sondern es geht hier um eine Behandlung, da gehen wir viel, viel tiefer in die prophetischen Schriften der Bibel hinein. Aber es ist schon so, dieser Vortrag für das allgemeine Publikum ist natürlich gewissermaßen die Grundlage, um dahin zu kommen, wo wir heute Nachmittag hingelangen möchten. Und deshalb mache ich im Schnellgang einige Dinge daraus, nochmals als Einleitung, und dann kommt das Eigentliche. Dann sind wir alle auf gleichem Stand, denn gewisse haben diesen Vortrag gehört, andere nicht. Also wir beginnen damit, dass wir uns ganz kurz eine Übersicht darüber verschaffen, wie man biblische Prophetie überhaupt betrachten muss. Ganz wichtig, das Zentrum der Prophetie ist eine Person, und zwar der Herr Jesus. Der Messias ist das Zentrum schon in der Prophetie des Alten Testaments. Und zwar haben die Propheten gesagt, der Messias wird zweimal kommen. Ein erstes Mal als der leidende Messias, ein zweites Mal als der herrschende Messias. Dazwischen liegt eine lange Zeitspanne. Die Propheten haben einen Schlüssel gegeben. Man kann das unterscheiden. Und zwar der leidende Messias, der zuerst kommen sollte, um das Problem der Sünde zu lösen, würde von seinem Volk verworfen werden und als Folge werde das jüdische Volk unter alle Nationen zerstreut werden. Der Pfeil hier deutet das an. Aber in Verbindung mit dem zweiten Kommen des Messias, nicht mehr als leidender Messias, der für unsere Sünden sterben sollte, sondern als der herrschende Messias, als König der Welt, da haben die Propheten erklärt, in der Epoche davor kehren die Juden dann wieder aus der weltweiten Zerstreuung nach Hause. Diese Zeit ist besonders beachtlich für uns, weil wir genau in dieser Epoche leben, in der 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus circa 130 Ländern, heimgekehrt sind ins Land der Vorfahren. Diese Zeit nennt die Bibel die Endzeit. Und entsprechend dem grundlegenden Zeichen der Endzeit, die Heimkehr der Juden, kann man sagen, diese Endzeit hat begonnen 1882, als die erste massive Einwanderungswelle von Juden ins Land der Väter stattgefunden hat. Dann kam die zweite, dritte, vierte und so weiter. Wir sehen, die Endzeit bedeutet das Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen des Messias und dem zweiten. Das hat nichts zu tun mit Weltuntergang, sondern Endzeit heißt das Ende dieser Zwischenzeit. Eine Übersicht über die Endzeit ab 1882 bis zur Wiederkunft des Messias als herrschender Messias. Der Pfeil hier deutet an, in einem Prozess, in Wellen, so haben es die Propheten angekündigt, kehrt das jüdische Volk zurück. Die grünen Striche deuten an alle Prophezeiungen, die sich schon bis heute erfüllt haben über Endzeit. Und das sind mehr als 175 Prophezeiungen. Wir können die Endzeit wirklich als sehr kompakte Epoche gegenüber den vergangenen 2000 Jahren abgrenzen. Ich habe auch versucht, all diese erfüllten Prophezeiungen zusammenzustellen. Das hat dieses Buch ergeben, leben wir wirklich in der Endzeit, mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen. Da behandle ich das alles, eben eine davon, die Rückkehr der Juden aus aller Welt, die zweite, die umliegenden Völker wollen Israel vernichten, die dritte, die Juden gründen ihren Staat neu, die vierte, das Land Israel, das eine Wüste geworden war in der Zwischenzeit, sollte wieder neu aufblühen. Und dann weiter, Europa sollte sich wieder vereinigen zu einer Großmacht. Das römische Reich sollte wiederhergestellt werden. Und weiter, in der Christenheit würde es einen großen Abfall geben. Die Massen werden sich vom christlichen Glauben abwenden. Das gehört alles zu diesen über 175 Prophezeiungen. Jetzt schauen wir uns aber die letzten Jahre vor der Wiederkunft Christi als herrschender Messias an. Und zwar, was noch zukünftig ist, das ist die Entrückung der Gemeinde. 1. Thessalonicher 4 lehrt, dass der Herr Jesus kommen wird bis in den Luftbereich und er wird alle wahren Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, entrücken in die himmlische Herrlichkeit. Und so wird die Gemeinde bewahrt werden vor dieser Katastrophe, die nachher kommt. Offenbarung 3, Vers 10, der Herr Jesus sagt zur Gemeinde, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Halte fest, was du hast. Und da sagt der Herr, ich komme bald. Also, die Stunde der Versuchung, das ist nicht eine Stunde der Versuchung. Solche gab es schon unzählige seit dem Garten Eden. Die Stunde der Versuchung, das ist die Zeit, wenn der größte Verführer aller Zeiten kommen wird, der Antichrist. Und da sagt der Herr nicht nur, ich werde dich bewahren vor dieser Versuchung, sondern er sagt, vor der Stunde, vor der Epoche, Hora, eine Stunde oder eine Epoche, vor der Stunde der Versuchung wird die Gemeinde bewahrt werden. Hier, ein prophetischer Plan der letzten 7 Jahre. Wir haben hier die Entrückung der Gemeinde. Und da die Wiederkunft Christi als König der Welt, angedeutet auf dem Ölberg nach Sacharja 14. Nun, dazwischen liegt eine ganz, ganz wichtige Zeit von 7 Jahren. Das ist die 70. Jahrwoche Daniels. Eine Woche dauert 7 Tage, eine Jahrwoche 7 Jahre. Und die Propheten haben also klar gemacht, vor der Wiederkunft Christi, da findet die 70. Jahrwoche Daniels statt. Diese 7 letzten Jahre werden die ganz entscheidenden Jahre sein. Nun, der Beginn dieser 7 Jahre muss nicht auf den Tag der Entrückung fallen. Das wird nirgends in der Bibel gesagt. Der Beginn dieser 7 Jahre wird sein, der kommende Diktator über das wiedererstandene Römische Reich, zu dem sich die EU eben hin entwickelt hat in der Nachkriegszeit bis heute, dieser kommende Diktator wird einen Bund schließen mit Israel unter dem Antichristen für 7 Jahre. Nun, dieser Bund muss nicht unbedingt am Tag der Entrückung stattfinden. Darum habe ich hier angedeutet eine zeitliche Diskrepanz. Dann kommen diese 7 Jahre und die werden in der Bibel 2 geteilt in 3,5 und 3,5 Jahre. Wobei die zweiten 3,5 Jahre, die werden die allergrößte Katastrophe sein. Das nennt die Bibel die große Drangsal, die so schrecklich sein wird, wie es nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, noch je sein wird. Jetzt habe ich hier angedeutet, x plus 3,5 Jahre und 3,5 Jahre. Aber dieses x, das könnte sein, zum Beispiel ein paar Wochen. Und zwar, wie komme ich auf die Idee mit den Wochen? Ja, wenn ich von einer 70. Jahrwoche spreche, oder wenn die Bibel von einer 70. Jahrwoche spricht, dann setzt das ja voraus, dass es noch 69 weitere Jahrwochen gab. Und die sind in der Prophetie schon längst erfüllt worden. Ich komme gleich darauf zurück, aber da möchte ich noch erklären, diese 3,5 und 3,5 Jahre, die erleben da eine Wende, ganz in der Mitte. Und zwar durch ein besonderes Ereignis. Der Antichrist wird den jüdischen Tempel in Jerusalem entweihen, verunreinigen, indem er ein Götzenbild aufstellt, das spricht, Matthäus 24, Vers 15, spricht von diesem Gräuel, und er selber wird sich in den Tempel setzen und sagen, er sei Gott. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Das bringt die große Wende, das ist der Beginn der Katastrophe. Nun, 69 Jahrwochen, die haben sich erfüllt ab dem Jahr 445 vor Christus, als der persische König Artaxerxes den Juden die Erlaubnis gab, ihr dürft jetzt Jerusalem wieder aufbauen. Die Stadt Jerusalem, die zuvor im Zusammenhang mit der babylonischen Gefangenschaft von den Babyloniern, von Nebukadnezar zerstört worden war. Und das war eben im Jahr 445 vor Christus nach Nehemia, im Monat Nisan, März, April. Und da sollten 69 Jahrwochen vergehen, bis der Messias kommt als Fürst. Und wie ich das auch heute Morgen schon angedeutet habe, die prophetischen Jahre der Bibel dauern immer 360 Tage. Das hängt damit zusammen, der biblische Kalender in der Bibel, im Alten Testament, ist eine Mischung zwischen Sonnenjahr und Mondjahr. Nicht wahr? Die Monate beginnen mit dem Neumond, also mit der neu erscheinenden Sichel des Mondes. Aber das gibt natürlich ein Problem. So kriegen wir nur 354 Tage. Die Bibel ist aber auch enthält auch einen Kalender, der eigentlich ein landwirtschaftlicher Kalender ist. Das Passafest muss ja immer in die Zeit fallen der Gerstenernte. Und das Fest der Wochen, Pfingsten, muss immer in die Zeit fallen von der Weizenernte, die anfangs Juni stattfindet in Israel. Und das Laubhüttenfest muss immer in die Zeit fallen nach der Wein- und Olivenernte. Nun, wenn man also mit Mondmonaten rechnet, dann gibt es mit der Zeit eine ständige Verschiebung. Da wäre das Passa plötzlich mal im Winter und so. Das ist ja das Problem mit dem islamischen Kalender. Dann kann der Ramadan mal eben in den heißen Sommer fallen und dann gibt es erst recht Probleme. Aber eben das ist da anders und zwar wird das immer auskorrigiert durch einen Schaltmonat. Jetzt, wenn es um prophetische Jahre geht, da hat eben Gott gewählt, die Mitte zwischen Sonnenjahr und Mondjahr, 360 Tage. Und nun kann man rechnen, 69 mal 7 mal 360 Tage, es gibt 173.880 Tage. Und das hat sich genau erfüllt in der Zeit, als Artaxerxes den Erlass gegeben hatte, bis auf den 6. April 32 nach Christus, als der Herr Jesus als Fürst nach Jerusalem eingeritten ist, am Palmsonntag. Und das ist ja das Thema morgen. Ja, am Sonntag. Nun, der Herr Jesus wurde als Messias gefeiert und ritt nach Jerusalem ein, aber 5 Tage darauf wurde er gekreuzigt. Und Gott wusste, dass diese Aufnahme am Palmsonntag nur eine äußerliche war. Denn die Verwerfung des Messias war durch die Führerschaft im jüdischen Volk schon längst beschlossene Sache. Und darum stoppte die prophetische Uhr mit Israel an Palmsonntag. Die prophetischen Ereignisse gingen weiter. Daniel hat auch vorausgesagt, dass dann der Messias getötet werden sollte. Daniel 9, 25. Dass dann ein Volk käme, das den Tempel und die Stadt zerstört, was sich im Jahr 70 nach Christus erfüllt hat. Aber Daniel 9 macht klar, dass da noch einen Verzug gibt bis in die Endzeit und erst in der Endzeit wird plötzlich gesprochen von nochmals einer Jahrwoche. Also sehen wir, Daniel 9 macht deutlich, da gibt es eine Lücke zwischen den 69 Jahrwochen und der 70. Jahrwoche. Und genau in diese Lücke hinein hat Gott das Geheimnis der Gemeinde eingeschoben. Epheser 3, Vers 4 macht klar, die Gemeinde war etwas, das in Gott verborgen war von Ewigkeit her. Das hat er keinem Engel mitgeteilt im Himmel. Und er hat es im Alten Testament nie einem Propheten geoffenbart. Es war ein Geheimnis. Und erst im Neuen Testament wurde dieses Geheimnis dann entfaltet durch die Apostel und Propheten. Darum finden wir in den Paulusbriefen die 8 Geheimnisse, alle im Zusammenhang mit der Gemeinde. Wir finden in Matthäus-Evangelium die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Das Reich der Himmel ist in Matthäus speziellen Ausdruck für die Christenheit, bestehend aus den wahren Gläubigen und den Bekennern. Und diese Geheimnisse des Reiches der Himmel werden zum Beispiel in Matthäus 13 erwähnt. Das sind alles Dinge, die waren im Alten Testament nicht bekannt, dass es einmal eine Christenheit geben würde, dass es eine Gemeinde geben würde. Das war alles verborgen. Und jetzt in diese Zwischenzeit, als die prophetische Uhr gestoppt hat mit Israel, da hat Gott dieses Geheimnis der Gemeinde wahrgemacht, umgesetzt. Und nun sehen wir, ein paar Wochen nach der Kreuzigung und der Auferstehung des Herrn Jesus, ganz genau 50 Tage nach der Auferstehung, kam Pfingsten. Der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist, kam, um auf eine ganz besondere Weise sich zu offenbaren, indem er in den Gläubigen Wohnung nehmen sollte. Aber dieses Geheimnis wird ein Ende haben. Der Heilige Geist wird wieder weggehen. Das heißt, der Heilige Geist ist ja Gott. Er ist allgegenwärtig. Aber wenn es in der Bibel heißt, dass Gott zum Beispiel im Tempel wohnte, dann wollte das nie bedeuten, dass Gott auf ein paar Quadratmeter einschließbar wäre. Sondern das bedeutete immer, da wo Gott wohnt, da teilt er sich auf eine ganz besondere Weise mit. Und der Heilige Geist, der wohnt hier auf Erden seit Pfingsten, bedeutet, dass der Heilige Geist in einer ganz besonderen Weise sich unter den Gläubigen offenbart. Und darum, diese Erkenntnis und dieses Verständnis des Wortes Gottes, wie die Gemeinde das haben durfte, das ist einzigartig. Man muss das mal vergleichen, wie das war in der Zeit der Richter zum Beispiel. Das war ja eine Katastrophe, wie da der Zerfall eingetreten war und wie die meisten einen ganz eigenwilligen Weg gingen. Aber dass die Gemeinde da besteht aus einem Volk, das den Heiligen Geist innewohnend hat, das täglich in der Bibel lesen kann und auch Verständnis bekommt durch die Bibel, das ist etwas ganz Einzigartiges. Und wir sollten ganz wieder neu entdecken, wie großartig das eigentlich ist, was wir haben. Und da kommt nämlich gar nicht die Idee auf, oh, wir sollten eine neue Geistesausgießung haben. Nein, wenn man merkt, was wir bereits haben, weil der Heilige Geist in uns wohnt, dann brauchen wir nicht eine neue Geistesausgießung. Wir müssen nur das wieder wertschätzen lernen, was wir überhaupt haben. Aber eben der Heilige Geist wird weggehen, der Geist und die Braut, die Gemeinde, rufen, komm. Offenbarung 22. Der Jesus wird die Gemeinde wegnehmen. Und sehen wir, nachher, nach Abschluss dieses Geheimnisses auf der Erde, kommt die 70. Jahrwoche. Dann beginnt die Uhr mit Israel wieder zu ticken. Und jetzt ist klar, die Frage, kommt die Gemeinde auch in die Drangsal hinein? Die wird völlig hinfällig. Wenn man das mal verstanden hat, dass die Gemeinde ein Geheimnis ist, das Gott zwischen die 69. und 70. Jahrwoche eingeschoben hat. Aber nicht genau ab Palmsonntag, sondern da gibt es noch eine Zeit X, ja, und die wir im Rückblick genau bestimmen können, ja, das waren ein paar Wochen. Und dann kam Pfingsten. Und da wird die Entrückung sein und da ist eine Zeit X und dann kommt die 70. Jahrwoche. So, und dann kommt eben die Zeit, wo nicht mehr die Gemeinde das Zeugnis tragen wird hier auf der Erde, sondern wieder Israel. Das heißt also so, wie das war vor Pfingsten. Vor Pfingsten war Israel das Zeugnis hier auf der Erde. Es gab keine Gemeinde. Und der Römer 9 bis 11 macht klar, dass Gott Israel nicht verworfen hat als Volk, als irdisches Volk Gottes, sondern es wurde einfach als Volk auf die Wartebank gestellt, bis dass die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Ich lese aus Römer 11, können wir das kurz aufschlagen? Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst klug dünkt, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und also wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Merken wir, ein Geheimnis. Es geht hier um die Verstockung Israels, die eben Realität wurde mit der Verwerfung des Messias durch die Masse. Darum steht nicht, alle sind verstockt worden, sondern dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist. Ganz wichtig. Es gab immer einen Überrest, der gläubig war aus Israel. Durch all die Jahrhunderte hindurch. Das lehrt Römer 9 bis 11. Klar. Aber jetzt kommt etwas dazu. Diese Verstockung geht bis in die Zeit, dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Gott hat in seiner Allwissenheit eine ganz bestimmte Zahl von Nichtjuden festgelegt, die zum Glauben kommen werden und zur Gemeinde gehören werden. Und sobald der Letzte, den Gott vorgesehen hat, dass er zur Gemeinde gehören wird, sich bekehrt hat, dann geht die Gemeinde. Und sehen wir, das ist das Geheimnis. Die Verstockung Israels, das war schon längst offenbart im Alten Testament. Das wusste man zum Beispiel aus Jesaja 6, wo der Prophet fragt, wie lange wird das gehen, dass Israel blind werden soll. Aber hier wird gesagt, bis dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird, das war ein Geheimnis. Das wurde nie gesagt im Alten Testament, dass es einmal eine Gemeinde geben würde, bestehend aus gläubigen Juden und Nichtjuden. Und dass es da dann keinen Unterschied mehr gibt vor Gott. Galater 3 sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Also in der Gemeinde hat man keinen Vorteil, wenn man jüdische Vorfahren hat. Ist schön, wenn einer das hat, aber das bringt ihm nichts vor Gott. Ja? Also, aber das wusste man alles nicht und man wusste nichts davon, dass Gott eine bestimmte Zahl, eine Vollzahl festgelegt hat. Und wenn der Letzte davon sich bekehrt, wird die Gemeinde gehen. Dann kommt die letzte Posaune, die Posaune zum Aufbruch. Das war ein Geheimnis. Aber hier lesen wir, es ist so wichtig, dass der Paulus sagt, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Und dann wird gesagt, eben bis, dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird und also wird ganz Israel errettet werden. Da wird es eine Umkehr geben in Israel, sodass schließlich das ganze Volk Israel gerettet werden wird. Nur, in Römer 9 sagt Paulus noch etwas, das sehr anders, deutlich anders klingt. Römer 9, 27, und da wird Jesajas zitiert. Römer 9, 27. Jesajas aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Nur der Überrest. Aber in Römer 11 steht ganz Israel. Das werden wir gleich sehen. Nach der Entrückung der Gemeinde, wenn der Letzte der zur Vollzahl der Nationen gehört, weg ist, dann wird es zur Erweckung kommen in Israel. Aber Römer 9 sagt, nur ein Überrest wird gerettet werden. Nun wird es so sein, wie man hier auf der Folie sieht, zuerst nach der Entrückung werden sich 144.000 aus Israel bekehren, aus allen 12 Stämmen. Das steht in Offenbarung 7 und auch in Kapitel 14. Aber das ist gleich nach der Entrückung und durch die ganzen ersten 3,5 Jahre hindurch. Aber in der großen Drangsal wird schließlich ein Drittel der Bevölkerung Israels zur Bekehrung kommen. Und das steht in Sacharja 13, Vers 8. Aber in diesem Vers steht auch, dass 2/3 der Bevölkerung Israels umkommen wird. Und wie wir gleich sehen werden, eben durch diesen Feind, den man heute IS nennt. Und dann bleibt nur noch ein Drittel übrig. Und dann ist der Drittel ganz Israel. Sehen wir, so gehen scheinbare Widersprüche auf. Das ist ganz mathematisch. Also nur ein Drittel wird gerettet, aber wenn der Drittel allein übrig bleibt, ist der Drittel das Ganze nachher. So ist das. Also, nochmals, 144.000 bekehren sich zuerst, die werden evangelisieren. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen kommt. Das heißt, die werden also von Stadt zu Stadt Israel evangelisieren, nach der Entrückung. Aber nicht mehr die Gemeinde. Sieh mal, das kommt alles durcheinander. Wenn man sagt, die Gemeinde kommt auch in diese Zeit hinein, ach so, dann werden die über das christliche TWR, werden die auch noch senden und der Überrest aus Israel, der evangelisiert in den Städten. Nein. Da bekommt man ein riesen Durcheinander mit Gemeinde und Israel. Die Gemeinde muss gehen, damit Israel wirklich wieder das Zeugnis sein kann. Und die werden also evangelisieren und dieses Zeugnis wird auch über Israel hinaus ausstrahlen in die Welt. Jesaja 10, Vers 21 sagt, der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Jesaja 37, Vers 32, denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen, ja, ein entronnenes vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Also diese Erweckung wird ausgehen von Israel. Und zwar vom Berg Zion. Das ist der Tempelberg in Ostjerusalem. Und der ist erst seit dem Sechstagekrieg 1967 wieder in der Hand Israels. In den Jahren vorher konnte kein Jude mehr dorthin gehen. Nicht mal beten an der Klagemauer war möglich. Jerusalem war getrennt durch eine Mauer wie Berlin. Aber mit dem, dass die islamischen Nationen rund um Israel zum zweiten Mal nach der Staatsgründung vernichten wollten, kam es zur Eroberung von Ostjerusalem. Die Mauer wurde abgebrochen und heute ist es jetzt sogar so, dass Juden nicht nur zu Abertausenden an der Klagemauer beim Tempelberg beten können, sondern jetzt wohnen immer mehr Juden sogar auf dem Berg Zion. Und zwar hat man in der Davidstadt, das ist auf dem Südabhang des Tempelberges, hat man begonnen, ein Haus nach dem anderen von den Arabern abzukaufen. Das ist ja für Araber ganz gefährlich. Die dürfen Juden nichts verkaufen. Das kann ihr Tod bedeuten. Das wäre übrigens auch mal ein Thema für die UNO. Ist das eine Form von Rassismus? Wenn man Juden nichts verkaufen darf, also kaufe nicht bei den Juden, das ist schon Rassismus. Und wenn man Juden nichts verkaufen darf, das ist auch Rassismus. Gut, aber dann hat man das eben gemacht über Mittelsorganisationen, zum Beispiel über Amerika und Zwischenhändler und am Schluss war es in jüdischer Hand. Und wir bezahlen die unglaublichsten Preise. Also da kann man als Araber richtig reich werden, aber eins ums andere aufgekauft. Und das sind Juden, die mindestens im weitesten Sinn zur Tempelbewegung gehören. die hinarbeiten auf einen dritten Tempel. Hier sieht man ein Modell der Atarale Yoshna von zukünftigen Tempel. In der Zwischenzeit wurde auch geklärt, wo der Tempel genau stehen soll. Nämlich das Allerheiligste stand immer genau auf dem Felsen im Felsendom. Die Sehnsucht nach dem dritten Tempel ist eine Sehnsucht von 2000 Jahren, aber sie hat eine ganz neue Dimension erreicht. Israel Ariel, einer der Soldaten, der den Tempelberg eroberte 1967, wurde nachher Rabbiner, gründete das Tempelinstitut in Ostjerusalem und da werden seit Jahren die Tempelgeräte fix fertig für den dritten Tempel gebaut. Hier der goldene Leuchter für den dritten Tempel. Manchmal fragen Leute, ja, wie ist das eigentlich? Wann wird der dritte Tempel gebaut? Ja, gut, die sind schon dran. Ja, das Mobiliar, das gehört auch dazu. Und das ist schon da. Und in der Tempelbewegung sagt man zum Teil, wir könnten das in ein paar Monaten schaffen. Ja, also, das ist alles auf bestem Weg, kann man sagen. Die 70. Jahrwoche beginnt mit einem Bundesschluss. Daniel 9, 27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Wer ist er? Wenn man im Text zurückgeht, die letzte Person, die man findet, ist der kommende Fürst. Nicht wahr? Da steht, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das hatte sich erfüllt. Die Römer kamen, haben Jerusalem und den Tempel zerstört im Jahr 70 nach Christus. Nicht der kommende Fürst, sondern das Volk des kommenden Fürsten hat das getan. Dieser kommende Fürst ist also einer, der aus dem römischen Reich hervorgehen soll. Nun ist es so, das römische Reich ist zwar untergegangen, das heißt, es hat doch lange überlebt. Ich war zuerst ging Westrom unter, 476 nach Christus, dann ging Ostrom unter, 1453. Aber lange zuvor war Westrom eigentlich wiederhergestellt worden, 800 nach Christus, mit Kaiser Karl dem Großen, das Heilig-Römische Reich. Später nannte man das Heilig-Römische Reich deutsche Nation, weil zwar der Papst von Rom die Kaiser über das Römische Reich eingesetzt hat, aber es waren immer Deutsche, die Kaiser waren. Drum das Heilige Römische Reich, deutsche Nation. Das ging bis 1806, als Kaiser Franz die Krone abgelegt hatte. Aber 2 Jahre zuvor hat Napoleon seine Feldzüge begonnen und wollte ganz Europa unter seine Herrschaft bringen. Er wollte so das Römische Reich weiter fortsetzen, aber schließlich 1815 war alles vorbei. Da gab es kein Römisches Reich mehr. Europa spaltete sich immer mehr innerlich und zerstritt sich immer mehr bis zum Ersten Weltkrieg. Das war nicht genug mit 17 Millionen Toten. Dann kam der Zweite Weltkrieg mit 70 Millionen Toten, schätzungsweise. Und dann 1945 war Europa am Boden. Und dann kam Winston Churchill nach Zürich, hielt diesen Vortrag an der Uni. Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Und er erklärte, wie das geht. Und 1957 wurden in Rom Verträge geschlossen. 6 europäische Nationen rückten zusammen. Und die Entwicklung ging weiter. Bis heute eine EU mit 28 Staaten. Dieses Schiff, dieses wackelige Schiff, wird noch mehr wackeln. In den ersten Siegelgerichten, die nach der Entrückung losgehen werden, Offenbarung 6, da kommt es zu furchtbarer Wirtschaftskrise und zu Blutvergießen, sodass die Menschen schließlich einen starken Mann wollen. Und das ist dieser kommende Fürst aus dem wiedererstandenen Römischen Reich. Und von ihm heißt es, er schließt einen festen Bund mit den vielen. Die vielen im Buch Daniel, Kapitel 11 und 12, sind immer die Masse des jüdischen Volkes. Er schließt also einen Bund mit der Masse des jüdischen Volkes für 7 Jahre. Und dann wird er zur Hälfte der Jahrwoche, also nach 3,5 Jahren, bewirken, dass Schlachtopfer und Speisopfer aufhören. Wie wird das tun? Ganz einfach. Er wird ja verbündet sein mit dem Antichristen. Und der Antichrist, das ist der falsche Messias, der kommen wird. In Daniel 11, 36 bis 39 wird er einfach genannt der König. In 1. Johannes 2, Vers 18 heißt es, Kindlein, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Antichrist heißt eben nicht nur der, welcher gegen Christus ist, sondern auch der, welcher sich an die Stelle des Christus setzt. Das wird also ein falscher Messias sein und eben der kommende Diktator wird sein Freund sein. So werden sie einen Bund schließen und der Diktator des Römischen Reiches wird dem Antichristen sagen, du kannst jetzt dein Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellen. Dann machen wir da Schluss mit der Tempelbewegung. Denn dann ist der Tempel verunreinigt und dann müssen sie aufhören mit Opfern. Das geht nicht mehr. So werden die Schlachtopfer und Speisopfer eben gestoppt. Und da lesen wir weiter. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Die Masse des jüdischen Volkes wird den Antichristen akzeptieren. Und wenn er 2 Gräuel bewirkt, das ist ja Mehrzahl, wegen der Beschirmung der Gräuel, er wird ein Götzenbild aufstellen auf dem Tempelplatz und zweitens wird er sich selber ins Tempelhaus setzen, nach 2. Thessalonicher 2, und sagen, ich bin Gott. Aber die Masse des jüdischen Volkes wird sagen, das ist schon korrekt. Das ist ja der Messias. Und der Messias hat eben ein Recht, die Gesetze zu ändern. Und die werden das quasi beschirmen. Aber die Bibel sagt, gerade deswegen, weil sie das beschirmen, diese Gräuel, wird als Antwort Gottes ein Verwüster kommen. Und das ist nun eben unser Thema. Dieser Verwüster, der von Norden her Israel vollkommen verwüsten wird. Und der Bibeltext sagt, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Offenbarung 13, Vers 14 erklärt, der Antichrist, das Tier aus der Erde, wird ein Götzenbild machen, das spricht. Und das wird er aufstellen auf dem Tempelplatz, wie der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 15 seinen Jüngern erklärt. Wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, also auf dem Tempelplatz. Schließt, der beachte es. Also diese bekehrten Juden nach der Entrückung der Gemeinde, die werden das Neue Testament studieren. Es wird mit ihnen ähnlich gehen wie mit Paulus. Paulus hat die Bibel studiert und studiert und studiert. Ja, hat er sie verstanden? Ja, natürlich, er wusste so viel über die Bibel. Nein, er verstand sie nicht, denn er hat ja nicht mal das Zentrum begriffen, dass Jesus Christus das Zentrum ist. Ja, aber sobald er den Herrn Jesus erkannt hatte, dann war alles, was er sonst wusste, in Beziehung gesetzt und plötzlich nützlich. So wird das auch sein mit all diesen orthodoxen Juden, die sich bekehren werden nach der Entrückung. Plötzlich geht es wie Schuppen von den Augen weg. Und alles, was sie studiert haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg, macht plötzlich Sinn. Bekommt plötzlich Bedeutung. Die werden das Neue Testament studieren. Und darum fügt Matthäus hier hinzu, wer es liest, der beachte es. Also, das Götzenbild wird auf dem Tempelplatz aufgestellt werden. Dann muss der dritte Tempel stehen. Es wird manchmal gefragt, ja, der Tempel selbst, ich meine jetzt nicht die Tempelgeräte, wird der schon vor der Entrückung gebaut? Dann sage ich, steht nirgends in der Bibel. Es steht einfach, dass in der Zeit nach der Entrückung, da wird ein Tempel stehen und der Antichrist wird sich da reinsetzen. Also nach der Entrückung muss er unbedingt gebaut werden, aber er könnte schon vorher gebaut werden. Das ist schon möglich. Also man muss jetzt nicht erschrecken, wenn es plötzlich morgen in der Zeitung heißt, die Tempelbewegung hat den Brandopferaltar auf dem Nachbarhügel verschoben, auf den Tempelplatz, und mit den Opfern begonnen. Ja, ich habe den Brandopferaltar gesehen auf dem Nachbarhügel. Der ist nur so aufgeschichtet, man kann die Steine gleich nehmen. Das sind ein paar Leute, jeder nimmt 10 Steine und dann rüber, dann wird das aufgeschichtet. Also, der Jesus sagt in Matthäus 24, 16, wenn ihr dieses Götzenbild seht, diesen Gräuel, dass alsdann die Judäer sind, auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Der Überrest wird auf die Berge fliehen und dann über den Jordan gehen nach Moab. Wie das in Jesaja 16 steht. Moab ist hier östlich vom Toten Meer im heutigen Jordanien. Und da werden sie von Arabern aus Moab unterstützt werden. So schön, dieses Thema. Ich war der Herr Jesus, wenn er dann kommt als König und die Völker versammelt wird und er wird hier auf Erden die Lebenden richten, dann wird er zu Leuten sagen, ich war hungrig und ihr habt mich gespiesen. Und die sagen, wir haben dich nie hungrig gesehen. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ach so, die Araber da in Jordanien, die diese Brüder gespiesen haben, 3,5 Jahre durch die ganze Drangsal hindurch. Ja, und nun Daniel 11, Vers 40 im Schnellgang. Verse 36 bis 39 sprechen über den Antichristen als König in Israel. Das ist also das Tier aus der Erde, das wie ein Lamm ausschaut, in Offenbarung 13, Vers 11. Das ist der falsche Messias, der sich ausgibt als das Lamm Gottes. Ja? Und der wird auch genannt der falsche Prophet. Ich war der Messias, wurde erwartet aufgrund von 5. Mose 18, Vers 15, als der Prophet, der kommen soll. Und wenn der falsche Messias kommt, dann kommt eben der falsche Prophet. Und nun, also dieser Herrscher in Israel, Freund des Diktators von Europa, oder sagen wir vom Westen, Amerika darf da auch assoziiert sein, aber der starke Mann kommt eben aus Europa in der Zukunft. Und dieser Mann wird genannt das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, Vers 1. Aber jetzt geht es hier also um das Tier aus der Erde, der falsche Prophet, der Antichrist. Der wird beschrieben, Verse 36 bis 39, und dann kommt Vers 40. Und zur Zeit des Endes, also in der Endzeit, in der Zeit, wenn die Juden heimkehren, wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Mit wem? Mit dem Antichristen. Aha. Dann ist die Armee natürlich abgelenkt. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Und das ist unser Thema heute Nachmittag. Der König des Nordens, das ist der Assyrer im Buch Jesaja. In der erfüllten Prophetie von Daniel 11, 1 bis 35 war der König des Südens immer Ägypten, das Land südlich von Israel. Der König des Nordens war immer Syrien. Aber wie man hier sieht, Großsyrien. Das war dieses Syrien von Syrien-Libanon bis nach Pakistan. Das ist schon eindrücklich. Natürlich, das Zentrum war Syrien, da wo der Euphrat durchgeht. Aber es war dieses Gebiet, das eben umfasst heutige Libanon, Syrien, Gebiete der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Pakistan, Irak, Iran. Und das ist alles islamisch heute. Und das erklärt, warum dieser Todfeind Israel vernichten will. Jetzt fassen wir zusammen. In Daniel wird er genannt, der König des Nordens. Großsyrien. Aber in Jesaja wird ein anderer Name verwendet, wenn dieser gleiche Angriff des Königs des Nordens beschrieben wird. Dort wird der gleiche Feind genannt Assyrien. Und das wird in Jesaja am ausführlichsten behandelt und darum werden wir jetzt auch ganz viele Stellen aus Jesaja zusammen anschauen. Das ist immer noch die Einleitung. Ja. Assyrien, da muss man wissen, das Kerngebiet von Assyrien in der Geschichte war immer der heutige Nordirak. Dort, wo der IS, der Islamische Staat, 2006 gegründet wurde. Und von da aus hat sich Assyrien dann über Syrien ausgebreitet und schließlich noch weiter. In Joel wird dieser Feind genannt, der von Norden kommende. Nun, dieses Bild muss ich auch noch zeigen. Das ist eine historische Karte, ganz dunkelrot, da im Nordirak, inklusive Ninive-Ebene, wo der IS heute ist. Das ist das Kerngebiet von Assyrien im 10. Jahrhundert vor Christus. Und dann, etwas heller da, das ist Assyrien im 9. Jahrhundert vor Christus über große Gebiete des heutigen Syrien, ja, mit Euphrat da. Und dann hat sich Assyrien in der Geschichte über den ganzen Nahen Osten weiter ausgebreitet. Hier, das ist der IS, Stand November 2014. So dunkelrot. Sehen wir große Gebiete von Irak und von Syrien. Aber das Größere ist Irak, ja? Sieht man das? Assyrien. Ja. Und hellrot, wenn man dem Rot sagen kann, das ist das nächste Ziel des Islamischen Staates. Das wollen sie noch. Aber damit sind sie nicht zufrieden. Sie haben über Twitter verbreitet, sie wollen das alles. Also alle islamischen Gebiete, ganz Zentralasien, also Kirgisistan, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, alles, alles. Pakistan, Iran, Irak, also auch die ganze arabische Welt, ganz Nordafrika. Aber natürlich wollen sie alle islamisch beeinflussten Gebiete in Schwarzafrika, das wollen sie auch dazu. Und sie wollen natürlich auch den Balkan, der war ja lange islamisch. Und sie wollen auch Spanien, war ja auch lange Zeit in der Geschichte islamisch. Das ist das nächste Ziel und erst später dann die ganze Welt. Ja, also, die wollen alles, was der König des Nordens ist, aber noch ein bisschen mehr dazu. Und nun haben wir gelesen, Daniel 11, Vers 40, zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Ägypten wird Israel angreifen unter dem Antichristen. Mit ihm zusammenstoßen. Und das wird den Antichristen und seine Armee ablenken. Und dann kommt der Schlag von Norden. Und zwar auf dem Seeweg und auf dem Landweg. Und jetzt sieht man all diese Stellen. Daniel 11, 40 bis 45, Daniel 8, Daniel 9, Joel 1 bis 2, Joel 4, 9 bis 17. Und jetzt Jesaja 10, 14, 28, 29, 30, 33, Micha 4, Micha 5, Sacharja 12 bis 14. Also wir haben schon noch ein bisschen Arbeit, wenn wir da einiges anschauen wollen. Aber wenn wir einfach gleich mit den Texten begonnen hätten, dann kann man das nicht gleich einordnen, wie man das jetzt kann mit dieser Grundlage, die wir jetzt erarbeitet haben. Darum, die Vorbereitung ist ganz wichtig. Für viele war jetzt das eine Repetition, aber die alten Römer sagten ja, die Mutter des Lernens ist die Wiederholung. Jetzt schauen wir uns das an, Daniel 11, Vers 40 bis 41. Und der König des Nordens wird gegen ihn, den Antichristen, anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde eindringen und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Sieht man, er kommt auf dem Landweg mit Wagen und mit Reitern. Er kommt auf dem Schiffweg, das Mittelmeer, mit vielen Schiffen. Er wird in die Länder eindringen. Ja, der hat ja einiges vor, haben wir auf dem Twitter-Bild gesehen, ja? Also, ich meine, mit Twitter-Bild, das Bild, das man aufgrund der Twitter-Nachricht gezeichnet hat. Ja. Mehrere Länder gleichzeitig werden überrannt und überschwemmt, überflutet. Und dann eben auch das Land Israel. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Das ist das Land Israel in der Bibel. Viele Länder werden zu Fall kommen, aber es gibt Ausnahmen. Edom, Moab. Edom ist Jordanien südlich vom Toten Meer. Moab ist Jordanien östlich vom Toten Meer. Das muss so sein. Denn nach Jesaja 16 wird dort der Überrest, die 144.000, Unterschlupf haben. Sieht man, wie die Prophetie so schön zusammenpasst. Und darum lohnt es sich eben, wenn man sich eine Übersicht verschafft über alle Prophetenbücher, über die 12 kleinen Propheten, über Jesaja, Jeremia, Hesekiel, über die Offenbarung. Und wenn man das dann so in der Zusammenschau betrachtet, das ist wunderbar, wie das alles ineinander sich einfügt. Aber darum ist es so ärgerlich, wenn dann plötzlich einer kommt, ja, die Gemeinde kommt noch in die Drangsal und überhaupt die siebte Posaune in der Offenbarung, das ist doch die Posaune der Entrückung. Es gibt ein totales Chaos. So geht das nicht zusammen. Das geht vielleicht, wenn man nur eine Stelle anschaut und alles weglässt. Aber so geht das nicht. Und wenn man es aber eben zusammennimmt, das ist wunderbar am Schluss, wie das aufgeht. Und sehen wir, Ammon, das ist das Gebiet in Jordanien, nördlich vom Toten Meer. Da, wo die Hauptstadt Amman ist. Amman kommt noch von dem Völkernamen Ammon. Da wird nur die Elite davon kommen. Die vornehmsten der Kinder Ammon. Und darum habe ich den Pfeil hier auch über Nordjordanien hinweggezogen. Also so genau kann man die Schlachtpläne schon zeichnen. Und dann lesen wir weiter. Und er wird, also immer der König des Nordens, man darf jetzt auch sagen IS, und wenn die ihren Namen noch ändern, das ist egal. Aber von dort kommt der tödliche Schlag. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Also unter anderem Ägypten. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Also wie das üblich ist bei IS, die nehmen die Staaten finanziell aus, um sich damit zu finanzieren. Und Libyer und Sudaneser werden in seinem Gefolge sein. Libyen, dort ist der IS ja auch schon installiert. Die bedrohen von dort aus Italien, Vatikan. Ist ja auch nicht so ein weiter Weg mehr nach Italien. Ist näher als von Syrien oder Irak, ja. Und Sudan. Natürlich, Nordsudan ist ein islamisches Land heute. Und die werden da zusammenspannen. Übrigens ist der IS mit seinen Ablegern auch in Ägypten mit zwei Organisationen vertreten. Und Boko Haram in Schwarzafrika, die sind mit einem Treueeid dem IS unterworfen. Also das ist genau das, was wir in Daniel lesen. Gleichzeitig und verschiedene Länder werden angegangen. Aber in Ägypten gibt es plötzlich schlechte Nachrichten für den Führer des Islamischen Staates. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Das wird natürlich für den Antichristen eine Katastrophe sein, wenn eben mit dem Aufstellen des Götzenbildes Gott seine schützende Hand von Israel wegnimmt und Israel überrannt wird. Was macht ihr dann? Zacharja 11. Können wir das kurz aufschlagen? In Sacharja 11 wird der Antichrist beschrieben, ab Vers 15. Zuvor wird der Herr Jesus beschrieben, der gute Hirte, der für 30 Silberlinge verkauft werden sollte. Aber dann wird der törichte Hirte beschrieben, der Antichrist, der Israel eben ausnehmen wird. Also Sacharja 11, Vers 15. Und der Herr sprach zu mir, nimm dir noch das Gerät eines törichten Hirten. Denn siehe, ich erwecke einen Hirten im Lande. Als Gericht über Israel wird der Antichrist kommen. Wenn man den guten Hirten ablehnt, der Hirte, der nach Psalm 23 die Gläubigen auf gute Weiden führt und durchs Tal des Todesschatten führt und den Becher füllt und bewirkt, dass Güte und Wahrheit uns folgt, wer diesen guten Hirten ablehnt, der ist offen für die Verführung, der törichte Hirte. Von ihm heißt es, der Umkommenden wird er sich nicht annehmen. Das Versprengte wird er nicht suchen. Der Herr Jesus geht dem versprengten Schaf nach und sucht, bis er es gefunden hat. Das Versprengte wird er nicht suchen. Das Verwundete nicht heilen. So anders als im Gleichnis vom guten Samariter. Da wird der Verwundete in die Herberge gebracht und er wird gepflegt. Das Verwundete wird er nicht heilen. Das Gesunde wird er nicht versorgen. Und das Fleisch des Fetten wird er essen und ihre Klauen zerreißen. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Herde verlässt. Ha, das ist es. Abhauen wird er. So wie das Diktatoren immer machen. Wenn es plötzlich an den Kragen geht, dann hauen sie ab mit einem Jet oder was auch immer, ja? Der wird das Land verlassen. Wohin? Ja, hat er seinen Freund da in Europa. Er wird ja wirken als sein Propagandaminister. Das wird in Offenbarung 13 so eindrücklich beschrieben. Er wird ja auch dieses neue Zahlungssystem einführen, dass man eben die Zahl des kommenden Diktators von Europa an die rechte Hand oder an die Stirn annehmen muss. Nur so kann man noch kaufen und verkaufen. Er wird die Herde verlassen. Und dann kommt das göttliche Urteil über den Antichristen. Das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Er wird fliehen und damit wird er die Macht über Israel verlieren. Aber Israel wird in die Hand des Königs des Nordens gegeben werden. Das ist das Erste, das Schwert über seinen Arm. Aber später wird er zurückkehren, er der falsche Prophet, mit dem Tier nach Hamagedon. Ja, der will schon seine Macht wieder beanspruchen. Aber dann wird ja der Herr Jesus zurückkehren und er wird den Gesetzlosen vernichten durch den Hauch seines Mundes. So steht das in 2. Thessalonicher 2. Dann wird er lebendig mit dem Diktator von Europa in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist heute leer, da ist niemand drin. Und das werden die Ersten sein, die dort hineingeworfen werden. Lebendig werden die gerade in den zweiten Tod geworfen. Und dann erfüllt sich und sein rechtes Auge soll völlig erlöschen. Aber da haben wir schon ein bisschen vorgegriffen. Ich erkläre der Reihe nach. Also, Gerüchte von Osten und von Norden werden ihn erschrecken. Ja, von Ägypten aus nach Norden, da kommt man in EU-Gebiet. Das Römische Reich muss ja intervenieren. Die sind verbündet. 7 Jahre. Und die werden ihre Truppen verschieben nach Hamagedon. In Offenbarung 16,16 heißt es, dass Gott die Könige des Erdkreises versammelt nach Hamagedon. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Hamagedon heißt. Jetzt ist ganz interessant. In Offenbarung 16. Die Könige des Erdkreises. Das Wort Erdkreis ist griechisch Oikumene. Und Oikumene ist im Neuen Testament der Begriff für das Römische Reich. Nicht einfach für die ganze Welt. Nicht wahr? In Lukas 2, in der Weihnachtsgeschichte. Es ging ein Erlass aus von Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Das ist die Oikumene einzuschreiben. Der hat nicht die Indianer gezählt in Amerika, sondern das Römische Reich. Und das wird eben mit diesem Fachausdruck Oikumene bezeichnet. Und dieses Wort haben wir in Offenbarung 16 auch. Und das sind also, da geht es wirklich um das Römische Reich, das eben sich versammelt. Und wie es dann in Vers 16 schließlich heißt, und er, Gott, der Herr der Geschichte, versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Hamagedon heißt. Hier, Hamagedon vom Berg Tabor runtergesehen. Das ist aber nur ein Ausschnitt der Ebene. Die Ebene hat die Größe von 740 Quadratkilometern. Also fast so groß wie der Kanton Solothurn. Und deutlich größer als das Bundesland Bremen. Hamagedon liegt im Hinterland von Haifa, wo der größte Militärschiffshafen Israels sich befindet, im Mittelmeer. Also ideal, wenn die Kriegsschiffe rüberkommen nach Haifa, dann können sie gleich nach Hamagedon mit den Soldaten. Und das ein Bild vom Berg Karmel runter in die Hamagedon-Ebene. Und da sieht man einen der größten Militärflughäfen Israels in Hamagedon. Ist also echt brisant, das Bild da. Und dann haben wir aber gelesen, der König des Nordens, also erschrickt wegen den Gerüchten aus dem Norden, Europa kommt zu Hilfe, das Tier und der falsche Prophet, die kommen zurück, ja? Also der falsche Prophet kommt zurück und das Tier kommt nach Hamagedon. Und dann hat er aber auch Angst wegen Gerüchten aus dem Osten. Ja, das verstehe ich, dass er Angst hat. Offenbarung 16, Vers 12 sagt, und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, auf dass der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Also, werden keine Namen genannt. Also, Gott hätte schon die Namen nennen können. China. Wo kommt China in der Bibel ausdrücklich vor? Ja, in Jesaja 49, wo es heißt, von den Juden, die aus allen Himmelsrichtungen kommen, Norden, Westen, Süden wird angedeutet, und dann heißt es, und diese kommen aus dem Land der Sinim. Die Sinim, das sind die Sinesen. Ja? Sinim heißt also die vom Lande Sin. Und das bezeichnet dort China. Und Juden sind ja auch eingewandert von China. Das hat sich übrigens schon erfüllt. Also, Gott hätte das nennen können, aber hier wird einfach gesagt, die Könige von Sonnenaufgang. Das könnte China sein und Indien und es gibt noch andere große Militärmächte im Osten. Aber wenn die Bibel nichts Genaues sagt, dann sagen wir auch nicht mehr. Aber wir können uns trotzdem überlegen, welche könnten da besonders in Frage kommen. Aber das wird dem König des Nordens Angst machen. Und darum kehrt er zurück aus Ägypten und will in einer zweiten Belagerung Jerusalem nochmals bedrängen. Und er wird ausziehen, das bedeutet, dass er wieder zurückkehrt ins Land Israel. Das Wichtigste ist Jerusalem. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Also das Ziel des IS ist einfach, so viele töten, wie es geht. Die haben also vor kurzer Zeit auch gesagt, sie denken bis zu 500 Millionen Menschen zu töten. Aber Offenbarung 9 deutet noch Schrecklicheres an. Bei der sechsten Posaune, die in der Drangsal geblasen wird, heißt es, dass vier Engel, dämonische Engel, die gebunden sind am Euphrat, an diesem Fluss, der durch Syrien geht. Die werden dann gelöst und dann kommt es zu einer militärischen Konfrontation von Dutzenden von Millionen. Und das heißt, es wird ein Drittel der Menschheit umkommen. Es ist unglaublich. Und hier steht, und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Da wird nur noch getobt. 11,45, und er wird sein Palastzelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Also zwischen dem Tempelberg, dem Berg der heiligen Zierde und dem Mittelmeer, da wird er seine Front aufstellen. Das ist also das Gebiet zwischen Ben-Gurion, Flughafen oder überhaupt Tel Aviv und Jerusalem. Dort. Aber der Bibeltext geht weiter. Nur, wir haben gesehen, in Harmagedon, da wird sich die andere Front aufstellen, vom Westen. Aber man bedenke, hinter beiden Armeen steckt der gleiche Satan. Und der Satan ist nach Johannes 8 der Menschenmörder von Anfang. Ihm geht es einfach darum, die Menschen umzubringen. Er hasst alle Menschen. Er hasst auch alle die, die ihm dienen. Also man muss nie denken, dass er John Lennon geliebt hat. Er hat ja gesagt, wir wussten, dass wir so populär werden würden, aber ich habe dafür meine Seele dem Teufel verkauft. Ja, und am Schluss wurde er umgebracht. Und der Mörder hat gesagt, ja, der Teufel hat ihm das aufgetragen. Das war nicht der Freund des Teufels. Der Satan hasst alle Menschen. Und er will sie gegeneinander aufbringen. Und darum heißt er auch eben Diabolos, wörtlich der Durcheinanderwerfer, aber das bedeutet der Verleumder. Der Verleumdung bewirkt, dass Menschen Streit bekommen, und zwar so, dass sie nicht mehr vernünftig sprechen können. Verleumdung ist etwas so Giftiges, dass man mit Argumenten gar nicht mehr durchkommt. Da kann man Dinge klären und es ist doch nicht mehr klar. Das ist der Teufel, der will die Menschen gegeneinander aufbringen und am besten eben, dass sie sich totschlagen. So haben wir diese beiden Fronten. Und dann heißt es, und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Hier kurz angedeutet, in anderen Stellen ganz ausführlich beschrieben, wie wir gleich noch sehen werden, der Herr Jesus kommt in diese Welt. Und er wird diesen Feind vernichten, die ganze Armee vernichten. Aber die Menschheit kommt in dieser Zeit, in diesem Weltkrieg von 1260 Tagen an den Rand der Selbstvernichtung. Matthäus 24, 22, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch überleben. Kein Fleisch würde gerettet werden. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Jerusalem wird im Mittelpunkt sein. Sacharja 12, 2, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Eine Taumelschale ist eine Schale mit Alkohol. Wer zu viel trinkt, kann nicht mehr denken. Hier nur noch Jerusalem, heiliger Krieg um Jerusalem. Das sehen wir heute schon, wie diese Völker ganz verrückt werden nach Jerusalem und dem Tempelberg. Das wird im Mittelpunkt stehen. Aber das Schlimme, zwei Drittel kommen um durch diese Armee, die einmal von Norden kommend Jerusalem belagern wird und das zweite Mal von Süden herkommend. Aber dann kommt der Herr Jesus. Sacharja 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Land Israel, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden, aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Zwei Drittel kommen um, ein Drittel überlebt. Wenn die Kinder Israel wären wie der Sand am Meer, nur ein Überrest soll gerettet werden. Die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und In der größten Not kommt der Herr Jesus. Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Da, auf dem Ölberg, den wir hier vom Tempelberg aus betrachten, wird der Herr Jesus wiederkommen. Der Pfeil zeigt übrigens den höchsten Punkt. Das ist die russische Auffahrtskirche. Und genau dort, wo die russische Auffahrtskirche steht, war in biblischen Zeiten der Altar für die rote junge Kuh. Für das Opfer von 4. Mose 19. Das war dort außerhalb des Lagers, im Osten vom Tempel. Und dann, wenn sie ihn sehen werden, dann erfüllt sich Sacharja 12, Vers 10. Und sie werden auf mich blicken, sagt der Herr Jesus, den sie durchbohrt haben. Und dann fährt der Vater weiter. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Das ganze Land wird Buße tun. Es wird dort erklärt, ganz Jerusalem und jede Sippe für sich und immer Männer und Frauen getrennt. Die Frauen für sich, die Männer für sich. Und das ganze Land wird Buße tun, aber immer die Männer und die Frauen getrennt. Kann man sich fragen, wieso Männer und Frauen getrennt? Also, dass Ehepaare zusammen beten, das ist ganz wichtig. Und ich möchte mal behaupten, wenn Ehepaare nicht mehr zusammen beten, dann haben sie ein Eheproblem. Also wenn Sie nicht sonst schon gemerkt haben, dann könnte man es da merken. Es ist ganz wichtig, dass Ehepaare zusammen beten und so miteinander im Glauben den Weg gehen. Aber dort steht Männer und Frauen getrennt. Nun, das ist der Punkt. Als Ehepaar ist man sich sehr nahe. Aber das hat auch seine Gefahr, dass man vielleicht als Frau plötzlich eigentlich mehr auf Kosten des Glaubens des Mannes lebt. Und ich würde sagen, die Gefahr ist wahrscheinlich bei manchen Männern noch größer, dass sie so eine fromme Frau haben und irgendwie sie macht alles. Ja gut, sie hat ja viel mehr Zeit, um Bibel zu lesen, und mit diesem Druck bei der Arbeit, das geht ja nicht, aber die kennt die Bibel, super. Und die Ehemänner, ja, aber wir stehen jeder einzeln vor Gott. Und darum wird diese nationale Bußfeier wird so geschehen, Männer und Frauen getrennt, dass jede Frau ganz persönlich ihre Schuld vor Gott nochmals, die haben sich schon vorher bekehrt, aber nochmals ganz klar ausbreitet und Buße tut, und die Männer auch ganz für sich. Es ist wichtig, dass die Bekehrung auch der Frau nicht eigentlich die Bekehrung des Mannes ist. Ja, jeder muss sich selber bekehren. Und jetzt können wir weitergehen. Und natürlich, das Gleiche ist, Eltern können sich auch nicht anstelle der Kinder bekehren. Es ist schon wichtig, dass die Kinder wirklich sich selber bekehren. Und wir können noch weitergehen. Es ist manchmal in Gefahr, dass man jemanden zum Glauben führen will, und dann macht man eigentlich so ziemlich alles für den, der sich bekehren soll. Man sagt ihm genau, was er beten soll. Man sagt genau, und gut, das kann ja alles eine Hilfe sein. Aber man muss aufpassen, dass das nicht irgendwie einfach so nachgemacht ist, und dann ist es eben doch keine Bekehrung. Das ist wirklich wichtig, dass eine Bekehrung ganz persönlich und echt von sich aus, von sich gewollt geschieht. Das ist manchmal auch eine Gefahr. Da merkt man, oh, der möchte sich bekehren. Ich habe das mal so erlebt. Nach einem Bibelkreis kommt einer zu mir, und dann sprechen wir, und dann merke ich, ja, der möchte sich bekehren. Aber ich merkte irgendwie, aber der ist nicht ganz bereit. Was soll man jetzt machen? Ich habe ihm gesagt, schau, wenn du dich wirklich bekehren willst, dann kommst du zu mir, du sagst es mir. Aber ich wollte ihn dann nicht einfach da drängen in etwas, was doch nicht wirklich bereit war. Dann ging das einige Zeit. Plötzlich kommt er nach dem Bibelkreis und sagt, möchte mich jetzt bekehren. Da sind wir in ein anderes Zimmer gegangen, und der hat wirklich dann auch selber gebetet. Das ist so wichtig, eben dass die Bekehrung von jedem Einzelnen selbst ausgeht. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Aber es ist eben so wichtig, die ganze Prophetie, alles ist nicht nur einfach, um zu sehen, oh ja, interessant, und das wird geschehen und so und in dieser Reihenfolge. Nein, wir müssen uns immer fragen, und was können wir jetzt daraus lernen für uns heute? Und das geht übrigens überall. Also alles, was wir auch jetzt schon vorher gesehen hätten, hätten wir uns immer fragen können, wie können wir jetzt da etwas anwenden für uns? Und dann sagt Zacharja 14, Vers 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Der Herr Jesus wird dann von Jerusalem aus über die ganze Welt regieren. Und viele Stellen im Alten Testament sagen, bis an die Enden der Erde. Dann wird er die Kriege beschwichtigen. Und das Ende der Erde, wo ist das? Muss man eine Weltkarte nehmen? Jerusalem ist das Zentrum, am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien, Afrika. Und das Ende der Welt, das sind all diese Teile des Festlandes, die am weitesten von Israel entfernt sind. Und darum ist mir das manchmal so ein Anliegen, in den Thailändern zum Beispiel zu sagen, ihr kommt auch in der Bibel vor. Ich habe mal eine Predigt gemacht über Stellen am Ende der Erde. Das ist interessant für die Thailänder zu wissen, ach ja, so, wir kommen auch in der Bibel vor. Ja, die am weitesten weg sind. Oder in Kolumbien, ist man auch am Ende der Welt. Die kommen auch vor. Und so sind natürlich all diese Stellen über das Ende der Erde sehr, sehr interessant. Und die sagen eben auch, dass der Herr dann regieren wird bis an die Enden der Erde. Alle diese Länder werden sich ihm unterwerfen und aller Götzendienst wird verschwinden. Alle diese Statuen werden verschwinden aus Thailand und aus Indien und aus Japan und aus China und aus der Schweiz. Ja, und die Götzen, die haben dort in der Schweiz oft so runde Formen und rechteckige Formen. Ja? Das Geld. Ja, und jetzt sind wir mit der Einleitung endlich fertig. Assyrien im Buch Jesaja. Und weil uns noch eine Minute bleibt, zwei Minuten bis zum Kuchen, Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tag. Ich muss erklären, Beyom. Dieser Ausdruck kommt in der Prophetie so oft vor. Und da ist es nützlich zu wissen, Beyom ist ein fester Ausdruck auf Hebräisch, ein adverbialer Ausdruck, der hat den Sinn in jener Epoche. Also Beyom hat nicht Bezug auf einen 24-Stunden-Tag. Genauso, wenn wir im Deutschen sagen, heutzutage. Da kommt ja auch das Wort Tag darin vor. Aber heutzutage meint die Epoche, in der wir leben. Und Beyom meint auch die Epoche. Und zwar ganz speziell in der Bibel, an den meisten Stellen eben die Epoche der Endzeit. Und es wird geschehen an jenem Tag, in jener Epoche der Endzeit, und in der Epoche leben wir ja schon, seit 1882. Da wird der Überrest Israels, das ist aber der nach der Entrückung zum Glauben kommt, und das Entronnene des Hauses Jakobs sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt. Ja, auf irgendeine Nation, die sich gewissermaßen anerbietet, Israel zu helfen, aber am Schluss kriegt Israel Schläge. Oh, sehr aktuelles Thema, nicht wahr? Europa hilft, ah ja, klar, die stehen zu Israel und schlagen Israel. Und Amerika hilft und dann wieder Schläge auf Israel. Sie werden sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels. In Wahrheit, der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Sie werden sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels. In Wahrheit, der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Das wird zitiert in Römer 9. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Da könnte einer sagen, ja, aber vielleicht ist die Endzeitprophetie ebenso wie bei Jona. Jonas Prophetie war an eine Bedingung geknüpft. Klar, er ging nach Ninive und sagt, in 40 Tagen ist diese Stadt kaputt. Das war so die Spitze seiner Aussage, die so zusammengefasst wird. Aber die Botschaft war die, wenn Ninive nicht umkehrt, dann geht es noch 40 Tage und dann gibt es kein Ninive mehr. Aber die sind umgekehrt. Und dann ist die Verwüstung nicht gekommen. Aber kann man nicht sagen, ja gut, vielleicht die ganze Endzeitprophetie, die ganze Offenbarung, das wird sich nie erfüllen, denn vielleicht wird die Menschheit umkehren. Oh ja, und wir haben ja viele große Propheten in dieser Welt, die sagen, die größte Erweckung kommt noch. Oh, haben sie schon lange gesagt, schon auch fürs Jahr 2000. Das waren alles falsche Propheten. Und hier sagt die Bibel, Vertilgung ist fest beschlossen. Das wird wiederholt in der Endzeitprophetie gesagt, fest beschlossen. Das heißt, das wird wirklich so kommen. Und zwar nicht, weil die Menschen einfach halt dem Schicksal übergeben sind, Gott hat beschlossen und die können gar nicht anders. Nein, die könnten anders, aber Gott weiß, dass sie nicht anders wollen. Und darum kann er sagen, es wird sicher so kommen. Ja, dann fahren wir weiter nach der Pause. Jetzt halbe Stunde Kuchenzeit. Wir fahren weiter und kommen zu Jesaja 10, Vers 24. Darum spricht der Herr der Heerscharen, also, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assyrien, wenn es dich mit dem Stock schlagen und seinen Stab wider dich erheben wird nach der Weise Ägyptens. Denn noch um ein gar kleines, so wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn sich wenden zu ihrer Vernichtung. Und der Herr der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie in der Niederlage Midians am Felsen Oreb. Und sein Stab wird über das Meer sein, und er wird ihn erheben, wie er ihn über Ägypten erhob. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass seine Last weichen wird von deiner Schulter und sein Joch von deinem Hals. Und das Joch wird gesprengt werden infolge des Fettes. Also hier spricht Gott zu seinem Überrest, den er nennt mein Volk, das in Zion wohnt, in Jerusalem. Und zwar besonders in Verbindung mit dem Tempelberg, der eben der Berg Zion ist. Und da macht Gott dem Überrest Mut, keine Angst zu haben. Fürchte dich nicht vor Assyrien. Und sehen wir jetzt in Jesaja, Assyrien entspricht in Daniel dem König des Nordens. Und Assyrien, der König des Nordens, wird Israel mit dem Stock schlagen. Und das wird erinnern an die Zeit, als die Väter in Ägypten waren und dort Tag für Tag geschlagen wurden in der Sklaverei. Also, das wird erinnern an diese schwere Zeit ganz am Anfang der Geschichte Israels, so wird es am Ende sein. Wenn er dich mit dem Stock schlagen und sein Stab wieder dich erheben wird nach der Weise Ägyptens. Aber dann erklärt Gott, denn noch um ein gar kleines, nämlich insgesamt nur 3,5 Jahre, in dieser Zeit von 1260 Tagen wird das möglich sein. Und dann ist der Grimm zu Ende. Mein Zorn, also das Gericht Gottes gegen Israel, wird sich wenden zu ihrer Vernichtung. Der Herr Jesus wird kommen auf dem Ölberg, er wird all diese Feinde, die gegen Jerusalem kommen, bei der zweiten Belagerung Jerusalems vernichten. Und dann wird verglichen mit der Geschichte Gideons, als eben damals in der Richterzeit Feinde Israels geschlagen wurden. Und der Herr der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie in der Niederlage Midians am Felsen Oreb. Das kann man im Buch der Richter nachlesen. Wie die Midianiter. Interessant ist ja, die Midianiter, die haben ihr Hauptgebiet gehabt in der heutigen saudischen Halbinsel. Und von daher kommt der Islam. Ja, also dieser Vergleich hier mit der Niederlage Midians am Felsen Oreb ist darum interessant, wenn Gott eben das vergleicht mit der Vernichtung dieses islamischen Feindes in der Endzeit. Also Israel wird schließlich ganz frei werden, so wie es damals beim Auszug aus Ägypten schließlich frei geworden ist. Wir gehen ein paar Verse weiter, Jesaja 10, Vers 28. Und da wird jetzt der genaue strategische Plan beschrieben, wenn der König des Nordens bzw. Assyrien gegen Jerusalem vorgehen wird. Und zwar ganz genau werden die Ortschaften beschrieben im heutigen Westjordanland, wo die durchgehen. Und da kann keiner sagen, ja gut, das ist vielleicht schon längst mal, hat sich das erfüllt damals. In der Zeit von Jesaja kam ja Sanherib mit der assyrischen Armee bis nach Jerusalem. Nein, stimmt nicht, denn Sanherib ist nicht diesen Weg gegangen, der hier beschrieben wird. Wir wissen aus der Geschichte, wo die durchgegangen sind. Das ist nicht erfüllte Prophetie, sondern das ist Endzeitprophetie. Da könnte man also jetzt, hier habe ich das grob gemacht, das Westjordanland auf eine Karte vergrößern und dann ganz genau zeigen, den Schlachtplan zeigen, wo die durchgehen. Ich habe das mit dem Pfeil hier nur grob angedeutet. Das Endziel ist Jerusalem. Jetzt Frage, ist das die erste oder die zweite Belagerung? Ganz einfach, die erste. Warum? Sie kommen von Norden. Bei der zweiten kommen sie von Süden. Ihr kommt gegen Ajat, zieht durch Migron. In Michmas legt er sein Gepäck ab. Sie ziehen über den Pass. Zu Geba schlagen sie ihr Nachtlager auf. Rama bebt. Gibea Sauls flieht. Schreie laut, Tochter Galims. Horche auf, Laish. Armes Anatot. Madmena eilt davon, die Bewohner von Gebim flüchten. Noch heute macht ihr Halt in Nob. Er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. Das ist das Ziel. Oder wie es in Psalm 83 gesagt wird, die Feinde, die gegen Israel kommen, sagen, lasst uns die Wohnungen Gottes in Besitz nehmen. Das ist das Zentrale. Der Dschihad um Jerusalem geht letztlich gegen den Tempelberg, gegen den dritten Tempel. Den wollen sie zurück, den Tempelberg wollen sie zurück. Und darum, er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. Aber dann wird das Gericht beschrieben. Siehe, der Herr der Heerscharen haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter und die von hohem Wuchs werden gefällt und die Emporragenden werden erniedrigt. Und er schlägt die Dickichte des Waldes nieder mit dem Eisen und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Also hier wird Gottes Eingreifen verglichen mit dem Runterschlagen, dem Kahlschlagen eines Waldes. Wir gehen weiter zu Jesaja 14, Vers 24. Übrigens in Jesaja 13 und 14, erste Hälfte, da geht es um Babylonien in der Endzeit. Und da hat sich vieles schon erfüllt in Verbindung mit dem Irak. Und das Letzte wird sich noch erfüllen, nämlich dass Babylonien ganz verwüstet wird durch eine Nation, die von Norden her kommt. Und zwar so, dass Babylonien nicht mehr bewohnt werden kann. Man kann nicht einmal hindurchziehen. Und ich habe ja auch in den früheren Büchern und Vorträgen immer wieder erklärt, Babylonien, das ist der Südirak. Assyrien, das Kerngebiet, ist Nordirak. Und das macht deutlich, der Südirak hat eine ganz andere Zukunft als der Nordirak. Also Südirak wird völlig zu Fall kommen, aber der Nordirak, Assyrien, das wird der Todfeind sein für Israel in der großen Drangsal. Und interessant ist ja wirklich, der Irak ist gespalten. Einerseits der Norden mit dem IS und den Kurden. Und dann der Süden, die Schiiten, die auch im Moment gegen Assyrien Krieg führen. Ja? Aber es wird für den Südirak eine Katastrophe werden schließlich. Darum, wir lassen das also mal beiseite, jetzt Babylonien, jetzt geht es um Assyrien. Jesaja 14, 24. Der Herr der Heerscharen hat geschworen und gesprochen. Wahrlich, wie ich es vorbedacht, also geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, also wird es zustande kommen. Dass ich Assyrien in meinem Land zerschmettern und es auf meinen Bergen zertreten werde. Und so wird sein Joch von ihnen weichen und seine Last wird weichen von ihrer Schulter. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Nationen. Denn der Herr der Heerscharen hat es beschlossen. Und wer wird es vereiteln? Und seine ausgestreckte Hand, wer könnte sie abwenden? Eine eindrückliche Stelle, nicht wahr? Vers 24 erklärt, was Gott plant und was er auch prophetisch angekündigt hat, das wird auch in Erfüllung gehen. So ist es immer mit dem Wort Gottes. Aber hier wird es besonders in Verbindung gesagt mit Assyrien. Und Gottes Ratschluss ist, Assyrien, also da, wo der IS eben gegründet wurde 2006, Assyrien wird im Land Israel zerschmettert werden. Und wir können sogar auch sagen, wo. Also zwischen Tel Aviv und Jerusalem, wenn dort die Front am Schluss nochmals aufgebaut wird. Und so wird Israel, das heißt der Überrest, dann von diesem Joch befreit werden. Vers 26 macht klar, das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und so zeigt das, diese ganze Auseinandersetzung mit Assyrien, das betrifft nicht nur den Nahen Osten, sondern das schließt die ganze Welt mit ein. Und es ist eben so, der Schlag von Norden, von Assyrien, beziehungsweise Syrien, König des Nordens, das wird der Auftakt sein für die große Drangsal. Und darum, das Thema ist also nicht nur einfach heute so aktuell, sondern das wird noch aktueller werden, denn das wird der Auslöser sein für den ganzen Weltkrieg. Und der auch dazu führen wird, dass, eben wie ich gesagt habe, bei der sechsten Posaune zum Beispiel ein Drittel der Menschheit umkommen wird. Also das betrifft eben die ganze Erde letztlich. Darum, das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Aber Gott hält seine Hand über allem. Er spricht das letzte Wort. Er hat es beschlossen, sagt Vers 27, kein Mensch kann etwas dagegen tun und Gottes Plan vereiteln und Gottes Hand kann man unmöglich abwenden. Nicht wahr? Der IS, der lacht über Amerika. Muss man sich vorstellen. Da hat die westliche Welt über George Bush gehöhnt. Das ist der Mann des Krieges und der hat da diese Hunderttausenden von Amerikanern in den Irak gebracht und nach Afghanistan. Und dann kam Obama. Das ist jetzt der Mann des Friedens. Bekam er auch gleich am Anfang den Friedensnobelpreis. Ich ziehe alle Soldaten ab. Jetzt wird alles anders als Bush. Ja, die sind gegangen und die lachen sich ins Fäustchen. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Nicht wahr? Und der Bush wäre der IS so nicht gekommen. Da wären sofort die Bodentruppen gekommen und hätten alles überrannt in kürzester Zeit. Aber jetzt ist Amerika so zurückgebunden durch Obama, die machen nichts. Und die können sagen, und jetzt können wir alles machen, was wir wollen. Ja, aber die bombardieren. Ja, die bombardieren. Jetzt gehen die IS-Leute eben in die zivilen Gebiete rein. So wie die Hamas das immer macht. Jetzt kommen die, die bombardieren, aber offensichtlich gibt es da sehr viele Tote unter der Zivilbevölkerung. Nur, da sagt man jetzt nichts, weil es ja nicht Israel ist, das da für seine Sicherheit kämpft. Aber wenn das jetzt so weitergeht und immer mehr eben dann Tote zu beklagen sind unter der Zivilbevölkerung, dann wird der Schrei sogar gegen diese Bombardierungen kommen. Und dann lachen die wieder ins Fäustchen. Wir können machen, was wir wollen. Amerika hat nicht mehr die Macht, wie sie das noch vor ein paar Jahren hatten. Jetzt gehen wir zu Jesaja 28, Vers 14. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Hier richtet sich Gottes Wort durch den Propheten Jesaja an die Führerschaft in Jerusalem. Das wird sein der Antichrist und seine Minister in der Regierung. Die werden genannt Spötter. Denn der Antichrist wird ein Spötter sein gegen den wahren Gott. Beherrscher dieses Volkes. Das ist ihr weitere Bezeichnung. Jetzt kommt Vers 15. Denn ihr sprecht: Wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Was sagen die in Jerusalem? Wir haben einen Bund geschlossen. Und der hilft uns. Das ist uns eine Sicherheit. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, dann kann sie uns nichts anhaben. Wer ist die überflutende Geißel? Die Geißel, das ist Gottes Gericht. Nicht wahr? Der König des Nordens, der Assyrer, wird Israel überrennen können, in dem Moment, wo, nach Daniel 9,27, die Masse des jüdischen Volkes die Gräuel beschirmt. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Aber diese Geißel, dieses Gericht Gottes über den Götzendienst und die Annahme des Antichristen, die wird hier genannt die überflutende Geißel. Das ist nun ganz interessant, wenn man nachgeht, dem König des Nordens in Daniel 11, auch in der erfüllten Prophetie, immer wieder heißt es, er überflutet, er überströmt. Und in Jesaja auch, immer wieder wird er beschrieben als eine Überflutung, Überströmung. Und darum wird eben der König des Nordens hier genannt, oder der Assyrer, die überflutende Geißel. Und jetzt ist klar, dieser Bund mit dem widerstandenen Römischen Reich, mit dem neuen Europa, mit dem Westen, das ist ein Bund im Blick auf die Gefahr aus dem Norden. Die Gefahr des IS. Aber hier wird der Bund genannt, ein Bund mit dem Tod. Ein Vertrag mit dem Totenreich. Der kommende Diktator wird hier genannt der Tod. Und sein Reich das Totenreich. Ja, wenn man denkt, Europa ist, das neue Europa ist dieses Gebilde, wo man sogar heute davon spricht, eigentlich müsste man das auch als Menschenrecht einführen. Das Recht, dass Frauen abtreiben können. Also sie können es, ja? Weitestgehend. Und das sind Hunderttausende, die jährlich getötet werden. Aber man geht schon weiter in der Politik und spricht von einem Menschenrecht auf Abtreibung. Und dieses Reich wird genannt das Totenreich. Wir sind eine Kultur des Todes geworden. Und da können wir auch einbauen, die ganze Thematik mit dem Suizid. Und da spielt die Schweiz eine ganz, ganz schlimme Rolle. Also, dass man das auch als ein Recht eben vorstellen will, dass Menschen bestimmen können, wann sie aus dem Leben scheiden. Ja, wir haben eine Kultur des Todes und wir sind vom Geruch des Todes umweht. Und darum, die sagen das wirklich richtig, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Und sie denken, so sind wir gesichert. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Ja, wer natürlich Zuflucht sucht bei diesem kommenden Diktator, der von Gotteslästerung gekennzeichnet ist, Offenbarung 13, muss man sich nicht wundern, dass das eben eine Zuflucht ist in der Falschheit, eine Zuflucht bei der Lüge. Und jetzt kommt ein so schöner Vers. Vers 16. Darum, so spricht der Herr, jetzt mit Großbuchstaben, der Yahweh. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wer ist das? Ja, die Rabbiner, die alten Rabbiner, in der jüdischen rabbinischen Literatur wird gesagt, das ist der Messias. Und im Neuen Testament, in 1. Petrus 2, erklärt Petrus, dieser Stein in Zion, dieser kostbare Eckstein, das ist der Herr Jesus. Er wird hier verglichen mit dem Fundamentstein in Jerusalem. Nicht wahr? Der höchste Punkt des Tempelberges, das ist dieser riesige Felsen im Felsendom. Und die archäologischen Untersuchungen der 1990er Jahren haben eindeutig ergeben, auf diesem Felsen stand das Allerheiligste. Und zwar sieht man noch die Spur, wo die Südmauer aufgelegt war. Genau sieht man, 3,15 Meter breit war die. Ja, und das stimmt überein mit den biblischen Angaben. Die Dicke der Mauern des Allerheiligsten waren 6 Königsellen. 6 mal 52,5 Zentimeter gibt 3,15 Meter. Und ist es so, im Westen hat dieser Fels eine natürliche scharfe Kante und auch im Norden. Und da war die Mauer entlang des Felsens gebaut. Und wenn man das so einzeichnet, auf der Spur, da im Süden und dann Westen, Norden, die Mauern, dann gibt es eine Distanz von Mauer zu Mauer von genau 20 mal 52,5 Zentimeter. 20 Königsellen. Und die Bibel sagt, das Allerheiligste, das schon Salomo baute, war ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. Und dann ganz zentral in diesem Quadrat, das sich so ergibt, findet man eine Vertiefung und da ist die Seitenlänge 131 Zentimeter. Das ist genau 2,5 Königsellen, nämlich die Seitenlänge der Bundeslade. Nach 2. Mose 25. Das ist dieser Platz, von dem es in 1. Könige 8 heißt, dass Salomo einen Ort machte, um die Lade des Bundes dahin zu setzen. Das ist schön zentral, diese Vertiefung in diesem Quadrat drin. Also, dieser Fels ist das Fundament für den Felsen, für den Tempel gewesen und gleichzeitig der Eckstein. Denn die Mauern wurden entlang der natürlichen Position dieses Felsens gebaut, im Westen und im Norden, nicht wahr? Und das ist sehr ungewöhnlich. Der Eckstein und der Fundamentfelsen, das waren im Altertum zwei verschiedene Dinge. Man hat als gescheiter Mann ein Haus gebaut, immer auf den Felsen, nicht auf den Sand. Und dann musste man eben den Felsen ein bisschen abplatten, da wo die Mauersteine aufgelegt werden sollten. Aber der erste Stein, der aufgelegt wurde und durch seine natürliche Position die Mauerlinien schon mal festlegte für das Weitere, das war der Eckstein. Aber jetzt hier beim Tempel war das so, dass das Fundament, Felsen und Eckstein eine Einheit waren. Und genau das wird hier gesagt. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion. Und Zion ist der Tempelberg. Einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein. Aufs Festeste gegründet. Oder von festester Gründung. Das ist ein Fundamentfelsen. Nun, also wird, so wie das beim Tempel war, dieses Bild wird genommen und eben auf den Herrn Jesus angewendet. Denn wenn Gott sagt, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, da haben die Rabbiner richtig gesagt, das ist der Messias. Er ist das Fundament, er ist der Eckstein. Und das wird im Neuen Testament so schön erklärt, nicht wahr? In 1. Korinther 3, Vers 11 sagt der Apostel Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Er ist der Fundamentfelsen der Gemeinde. In Epheser 2, Vers 20 steht, die Gemeinde als Tempel Gottes, der wächst, ist gegründet auf das Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Da haben wir den Eckstein. Jetzt ist es erstaunlich, dass dort Paulus sagt, wir sind gegründet auf das Fundament der Apostel und Propheten. Es gibt ja nur ein Fundament, das ist Jesus Christus. Das sagt derselbe Apostel Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11. Die Lösung ist ganz einfach. Man muss nur schauen, wie es in Jerusalem war. Beim Tempel zur Zeit des Herrn Jesus. Der Fels. Darauf war das Allerheiligste gebaut. Der Fels geht dann weiter. Nicht wahr? Der ganze Berg ist ja eigentlich ein Fels. Und das ist ein Bild des Herrn Jesus. Auf diesem Fels ist alles, der ganze Tempel gebaut. Nicht nur das Allerheiligste. Das ganze Tempelareal, alles. Aber es ist so, dieser Fels, wo das Allerheiligste war, der geht nach Westen dann über eine natürliche Rampe runter, etwa 3,15 Meter. Und das hat natürlich ergeben, dass das Allerheiligste 3,15 Meter höher war als das Heilige, das westlich davon gebaut war. Nun hat man im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus große Steine aufgelegt auf das Felsfundament, um das Niveau bis auf ein paar Fingerbreiten anzugleichen zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. So. Und diese Steine, aufgelegt auf dem eigentlichen Felsfundament, die sind ein Bild der Apostel und Propheten. Und der Herr Jesus ist der Eckstein, und damit überhaupt auch der Fundamentfelsen, ja? So passt das alles zusammen. Und das spricht eben von der Gemeinde. Und hier wird nun der Herr Jesus vorgestellt. Dieses sichere Fundament. Auf ihn kann man gründen und sein ganzes Leben auf ihn bauen. Man wird nie von ihm enttäuscht werden. Und er ist der Eckstein, das ist der Stein, nach dem man sich ausrichten muss. Wir müssen uns ganz nach Jesus Christus ausrichten und nach seinem Wort. Das ist die einzige Richtschnur, die wirklich hilft. Und sehen wir in dem Zusammenhang, wo gesagt wird, dass zukünftige Israel unter dem Antichristen sich der Lüge und Europa anvertrauen wird, einem Europa, das vom Christentum abgefallen ist. Ja, der endzeitliche Abfall in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 wird ja ganz deutlich als Vorbereitung zum Kommen des Antichristen beschrieben. Und die vertrauen auf dieses abgefallene Europa. Und dann sagt der Bibeltext, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Also wer auf den Herrn Jesus vertraut, der muss nicht vor Angst flüchten, sondern der darf wissen, der Herr Jesus ist da und ich kann mich auf ihn wirklich verlassen. Das ist oft so schön, wenn man so einzelne Verse, die im Neuen Testament zitiert werden, eben im Alten Testament wieder nachschaut, in welchem Zusammenhang die vorkommen, dann macht man viele zusätzliche Entdeckungen. Und sehen wir, jetzt können wir auch etwas davon lernen. So im Leben, in Schwierigkeiten, auf wen bauen wir? Auf wen vertrauen wir? Wo suchen wir unsere Sicherheiten? Und dann wird gefragt, wird gezeigt, wo ist unsere wirkliche Sicherheit? Das ist der Herr Jesus. Und ist es wirklich so, dass unser Leben ganz auf ihn gegründet ist und dass wir uns nach ihm ausrichten? So können wir eben aus den prophetischen Texten der Zukunft so vieles lernen für heute. Vers 17. Und ich werde, nein, noch etwas muss ich sagen. Wenn ich schon das erklärt habe mit diesen Aposteln und Propheten, sieht man, die Apostel und Propheten, die bilden in der Gemeinde diese grundigen Steine ganz unten auf dem Felsfundament. Aber es ist uns klar, solche Steine legt man nicht nochmals auf, oben auf dem Dach, sondern ganz unten. Der Dienst der Apostel und neutestamentlichen Propheten, den haben wir in der Bibel, im Neuen Testament. Und das Neue Testament ist abgeschlossen. Genauso wie die Grundlage da unten, die ist abgeschlossen. Und jetzt bauen wir den Tempel weiter, ja, und wir warten, bis der letzte Stein, Vollzahl der Nationen, eingegangen ist. Und dann geht's nach Hause. Und jetzt in dieser Zeit kommen Leute und sagen, hört mal, wir leben in einer Zeit, wo Gott den Heiligen Geist neu ausgießt. Wie bitte? Er ist ja da. Wir haben ihn. Und er leitet uns durchs Leben. Und in Entscheidungen des Alltags, er ist da, die durch, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und das auch in ganz alltäglichen Entscheidungen. Der Heilige Geist gibt in uns eine innere Sicherheit, innere Überzeugung, wenn wir den Herrn fragen um Führung. Ja, wir brauchen keine neue Geistesausgießung. Und ich sage, aber noch mehr. Gott stellt das Amt der Apostel und Propheten jetzt wieder neu her. Wie bitte? Wir sind aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Die können wieder gehen, wir brauchen die nicht. Das ist nur da unten das Fundament. Also mit diesen Steinen auf dem eigentlichen Felsfundament. So, können wir sogar da noch etwas lernen. Vers 17. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei. Und der Hagel wird hinwegraffen die Zuflucht der Lüge. Und die Wasser werden den Bergungsort überschwemmen. Also Gott wird seine Gerechtigkeit in dieser Welt durchsetzen, indem er sogar diese böse Armee gebrauchen wird. Und die wird hier verglichen mit Hagel, der diese Zuflucht der Lüge einfach so wegraffen wird. Und dann heißt es, die Wasser werden den Bergungsort wegschwemmen. Wie dieser typische Ausdruck, der auch in Daniel benutzt wird für den König des Nordens. Ich möchte nochmals erinnern, wir haben doch Daniel 11 genügend genau studiert vorhin. Aber vielleicht haben wir es übersehen. In Daniel 11, 40 heißt es doch, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern, mit vielen Schiffen. Und jetzt? Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Das sind die typischen Ausdrücke für den Assyrer. Auch da wieder. Die Wasser werden den Bergungsort wegschwemmen. Also, dieser Bund mit Europa nützt gar nichts. Die Katastrophe wird kommen. Und das steht in Vers 18. Und euer Bund mit dem Tod wird zunichte werden. Und euer Vertrag mit dem Totenreich nicht bestehen. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, so werdet ihr von derselben zertreten werden. Jetzt gehen wir zu Jesaja 28, Vers 19. Also einen Vers weiter. So oft sie hindurchfährt, wird sie euch hinraffen. Das heißt also, diese Armee von Norden wird immer wieder kommen, wieder zurück und nochmals kommen und nochmals kommen. Das sind diese Schläge nach der Weise Ägyptens. So oft sie hindurchfährt, wird sie euch hinraffen. Denn jeden Morgen wird sie hindurchfahren, bei Tag und bei Nacht. Und es wird eitel Schrecken sein, die Botschaft zu vernehmen. Denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. Das ist wirklich ekelhaft. Ein zu kurzes Bett. Gut, das habe ich nicht gerade oft erlebt. Aber eine Decke, in die man sich nicht einhüllen kann. Also so etwas Ekelhaftes, nicht wahr? Aber das zeigt diese, es gibt keinen Schutz, keine Sicherheit mehr. Und dann Vers 21. Denn der Herr wird sich aufmachen, wie bei dem Berg Perazim. Wie im Tal zu Gibeon wird er zürnen. Und da wird angespielt auf eine Geschichte im Leben von König David, wo Gott alttestamentlich schon eingegriffen und Israel geholfen hat. Sehen wir, ständig werden Anspielungen gemacht auf biblische Geschichten. Wir haben das schon gefunden auf die Geschichte Gideons und jetzt hier auf die Geschichte von David. Man kann sich hier merken, folgende Stellen. Das hat die alte Elberfelder auch gleich in die Fußnote eingefügt. Bei Perazim fügen Sie hinzu, Vergleiche 1. Chroniker 14, 11. Und dann wie im Tal zu Gibeon, der Verweis auf 1. Chroniker 14, 13 bis 16. Sieht man, die alte Geschichte ist immer wieder Illustration für das Spätere. Und so ist überhaupt die ganze Bibel eigentlich gegeben für uns als Illustration für die Dinge, die wir erleben in unserem persönlichen Leben. Darum steht in Römer 14 folgendes. Römer 14, Vers 4. Und das ist ein wichtiger Vers für Christen, die sagen, das Alte Testament brauchen wir Christen nicht, nur das Neue Testament. Das ist so ein Unsinn, denn das Neue Testament sagt in Römer 14, Vers 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Ich wurde mal eingeladen zu einem Vortrag über die Bedeutung des Alten Testaments für die Christen heute. Und dann habe ich diese Stelle vorgelesen und nicht wahr? Da hätte man sagen können, jetzt ist der Vortrag vorbei. Jetzt ist alles klar. Es ist alles für uns Christen geschrieben. Aber man kann dann schon noch ein paar Dinge dazu sagen, aber im Prinzip ist alles geklärt. Also man kann sich manchmal ganze Vorträge ersparen, wenn man nur einen Bibelvers wirklich ernst nimmt. Ja, also nochmals, Vers 21, denn der Herr wird sich aufmachen wie bei dem Berg Perazim, wie im Tal zu Gibeon wird er zürnen, um sein Werk zu tun. Befremdend ist sein Werk. Und um seine Arbeit zu verrichten, außergewöhnlich ist seine Arbeit. Wenn Gott als Richter kommt, da denken die Menschen, wir kennen den Herrn Jesus aus den Evangelien. Er hat die Gelähmten hat er stark gemacht. Er hat die Toten auferweckt. Er hat die Fieberkranken wieder aufstehen gemacht und so weiter. Aber da kommt er einmal auch als Richter. Derselbe, der in Gnaden zu uns gekommen ist, wird kommen als Richter. Und dann gilt, um sein Werk zu tun. Befremdend ist sein Werk. Und um seine Arbeit zu verrichten, außergewöhnlich ist seine Arbeit. Aber es ist eine Wahrheit, 1. Johannes 1, Vers 5 sagt, Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Und darum muss Gott das Böse richten, wenn der Mensch nicht umkehrt. Aber natürlich, 1. Johannes 4 sagt, Gott ist Liebe und er hat seinen Sohn gegeben. Aber wenn sein Sohn verworfen wird, dann bleibt nur noch dieses befremdende Werk. Vers 22. Und nun, treibt nicht Spott, damit eure Bande nicht fester gemacht werden. Denn ich habe Vernichtung vernommen und fest beschlossenes von Seiten des Herrn der Heerscharen über die ganze Erde. Nehmt zu Ohren und hört meine Stimme, merkt auf und hört meine Rede. Das sagt Jesaja. Auch da wird klar gesagt, es ist fest beschlossenes. Das kann nicht abhängig gemacht werden, vielleicht kommt es dann anders. Nein, es wird so kommen. Und jetzt kommen wir zu Jesaja 29, das haben wir heute Morgen schon gelesen, können wir ein bisschen schneller durchmachen. Jerusalem wird hier Ariel genannt. Ariel heißt Gottes Löwe oder auch Gottes Herd, als Bezeichnung für den Altar in Jerusalem, der Gottes Herd, der raucht und an dessen Fuß das Blut der Opfer ausgeleert wird. Über die goldenen und silbernen Schalen. Wehe Ariel, Ariel, Stadt, wo David lagerte. Fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Nicht wahr? Ein Jahr nach dem anderen geht durchs Land, wie man so sagt. Und die Feste kreisen, da ist Passa, dann kommt Pfingsten, dann kommt Laubhütten. Und dann nächstes Jahr wieder Passa, Pfingsten, Laubhütten. Und das scheint so irgendwie wie ein Kreis. Ja, das ganze Leben scheint wie ein Kreis. Und das haben die Menschen im Osten haben sich gedacht, ja, alles ist ein Kreis. Es ist eigentlich, es geht nicht einfach vorwärts. Es ist immer das Gleiche. Immer, man steht auf, man geht wieder ins Bett. Und dann steht auf und geht wieder ins Bett. Es ist immer das Gleiche. Alles ist ein Kreis. Langweilig eigentlich. Nein, hier wird gezeigt, fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Es geht ein Jahr weiter, aber jedes Jahr bringt uns näher an die Wiederkunft Christi. Es ist nicht einfach immer die Wiederholung. Wir gehen auf ein Ziel zu und auch auf die Vollendung in der Geschichte. Und Gott sagt, und ich werde Ariel bedrängen und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Und sie wird mir sein wie ein Ariel. Die Stadt Jerusalem wird für Gott sein wie ein Altar, der raucht und Feuer steigt auf und am Fuß das Blut der Opfer ausgeleert. Muss ich mal überlegen. Zur Zeit des Herrn Jesus, da gab es ja nach Josephus Flavius vielleicht etwa 2,7 Millionen Festbesucher in Jerusalem. Nicht jeder hat ein Lamm am Passa für sich schlachten müssen, sondern immer eine Gruppe zusammen. Und zwar haben die Rabbiner gesagt, mindestens 10. Der Herr Jesus war mit seinen Jüngern insgesamt 13. Und man hat also an diesem Nachmittag vor dem Passaseder hat man etwa 250.000 Lämmer geschlachtet. Bei diesem letzten Passa, da mussten Petrus und Johannes in den Tempel gehen und auch ein Lamm dort schlachten lassen. Sie mussten es selber schlachten übrigens, aber die Priester mussten das Blut aufnehmen und an den Altar gießen. Und dann mussten sie es auf den Rücken nehmen und in einen Saal bringen, in den Obersaal, der mit Polstern belegt war, und alles mussten sie zubereiten. Aber das war schon ein Erlebnis für Petrus und Johannes. Nicht wahr? So viele Lämmer wurden geschlachtet, ab 3 Uhr nachmittags. Alle 24 Priesterklassen waren gegenwärtig. Da sah man alle 24 Ältesten beieinander. Und die Priester sind in Reihen gestanden. Also Petrus oder Johannes musste die Schächtung vollziehen, mit einem Schnitt, ja, beide Schlagadern öffnen. Und dann musste ein Priester mit einer Schale das Blut auffangen und gab es dem nächsten Priester. So weiter. Und schon wieder kam dann das nächste Lamm. Und da gab es mehr als eine Reihe von Priestern. Also das war eine Logistik. Aber ein Lamm, einjährig, hat etwa 4 Liter Blut. Jetzt kann man ausrechnen, wie viele Liter Blut flossen. 1 Million. Aber das hat diese beiden geprägt, dieser letzte Donnerstagnachmittag vor diesem Passa, das der Herr eben sich so ersehnt hatte, dieses letzte Passa mit den Jüngern zu essen bevor er leidet. Und wer schreibt im Neuen Testament über das Lamm Gottes? Johannes und Petrus. Allein in der Offenbarung spricht Johannes 30 Mal über das Lamm. Und im Johannesevangelium erwähnt er, im Gegensatz zu den anderen Evangelisten, Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und am nächsten Tag nochmals, siehe das Lamm Gottes. Das steht nicht bei Matthäus und Markus und Lukas. Aber das hat Johannes so geprägt, dieses Erlebnis. Und Petrus ist es, der schreibt in 1. Petrus 1, dass der Herr Jesus dieses Lamm Gottes ist, zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt. Und er sagt, wir sollen daran denken, dass wir nicht mit Silber oder Gold oder sonst verweslichen Dingen erlöst worden sind, sondern durch das kostbare Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Lukas erwähnt nur einmal in Apostelgeschichte 8, wenn er Jesaja zitiert, den Herrn Jesus als Lamm. Aber diese zwei, die waren so geprägt. Ja, die hatten das gesehen, die wussten, was das heißt. Und sie wird mir sein wie ein Ariel. Vers 3. Und ich werde dich im Kreis umlagern und dich mit Heeresaufstellung einschließen und Belagerungswerke wieder dich aufrichten. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein. Feiner Staub, da muss man noch ein bisschen reinblasen. Und dann fliegt das auf. So werden die Feinde dann vertrieben werden. Aber wie feiner Staub wird die Menge der Feinde sein. Und wie dahinfahrende Spreu, wenn der Wind durch die Tenne geht und die Spreu da in der Luft weggeblasen wird. Wie die dahinfahrende Spreu die Menge der Gewaltigen. Und in einem Augenblick, plötzlich wird es geschehen. Von Seiten des Herrn der Heerscharen wird sie heimgesucht werden. Mit Donner und mit Erdbeben und mit großem Getöse. Sturmwind und Gewitter und ein Flamme verzehrenden Feuers. Das ist, wenn der Herr Jesus kommt. Und den Überrest aus der größten Not befreit. Vers 7. Und wie ein nächtliches Traumgesicht wird die Menge all der Nationen sein. Welche Krieg führen gegen Ariel. Und alle, welche sie und ihre Festung bestürmen und sie bedrängen. Und es wird geschehen, gleich wie der Hungrige träumt. Und siehe, er isst. Und er wacht auf, und seine Seele ist leer. Und gleich wie der Durstige träumt, und siehe, er trinkt. Und er wacht auf, und siehe, er ist matt, und seine Seele lechzt. Also wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen gegen den Berg Zion. Also es wird sein, plötzlich wie ein Erwachen, und der Herr greift ein, und alles wird gewendet. Jesaja 30, Vers 27. Siehe, der Name des Herrn kommt von fern her. Auch das beschreibt die Wiederkunft des Herrn Jesus mit allen Gläubigen, mit der Gemeinde. Nicht wahr? Wir werden entrückt werden, um dann mit dem Herrn zu erscheinen. Siehe, der Name des Herrn kommt von fern her. Sein Zorn brennt und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Seine Lippen sind voll Grimmes und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Und sein Odem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit einer Schwinge der Nichtigkeit und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Und es geht weiter. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Hier wird erklärt, also Israel in der größten Not. Aber dann kommt der Herr Jesus und dann wird es für sie so sein, ihr Herz voll Angst wird gewendet werden, sie werden ganz glücklich werden. Und das wird verglichen hier mit dem Laubhüttenfest. Das war ja das fröhlichste Fest aller Feste. Und das wird in der Bibel einfach genannt Hachak, das Fest, in 3. Mose 23. Das siebte der sieben Feste des Herrn. Hachak, hier steht das. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Das ist das Laubhüttenfest. Und das ist das einzige der sieben Feste des Herrn, das man auch nachts im Tempel gefeiert hat. Da hat man die vier großen, über 27 Meter hohen Leuchter im Frauenvorhof angezündet. Und dann hat der Priesterchor und Orchester, levitische Orchester, die haben die Psalmen aufgeführt. Und das war Freude. Gesang werdet ihr haben wie in der Nacht. Also wie dieses Singen beim Laubhüttenfest. Und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Wenn man nach Jerusalem gegangen ist zum Laubhüttenfest, hat man die Stufenlieder gesungen. Bei allen Festen, Passa, Pfingsten und Laubhütten. Und man hat die Lieder immer begleitet mit Flötenspiel. Und beim Laubhüttenfest, wo man wusste, die Tora sagt dreimal, dass man sich an diesem Fest freuen muss. Befehl. Und einmal sogar nur freuen. Das war natürlich eine riesige Freude, diese Reise, sagen wir, wenn der Herr Jesus auch schon als Kind mit den Eltern ab 12 hinaufging nach Jerusalem, hat er auch mitgesungen, die Stufenlieder, und dann hat man begleitet mit Flötenspiel. Und da haben sie sich gefreut, die unter Flötenspiel hinziehenden, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Ja, das deutet hin auch auf den Felsen, auf dem Tempelberg. Und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme und sehen lassen das Herabfahren seines Armes mit Zornesschnauben und einer Flamme verzehrenden Feuers, Wolkenbruch und Regenguss und Hagelsteine. Das wird alles da geschehen, was wir auf dem Bild da sehen. Sieht man Ölberg rechts, das Kidrontal, den Tempelberg und da der Südabhang zur Davidstadt. Ölberg, Kidrontal, Tempelplatz. Ah, schon beeindruckend, wenn man das so sieht, ja? Mit den prophetischen Texten. Und dann kommt der nächste Vers, Vers 31. Denn vor der Stimme des Herrn wird Assyrien zerschmettert werden. Das ist das Ende des IS. Zerschmettert werden, wenn es mit dem Stock schlägt. Und es wird geschehen, jeder Streich der verhängten Rute, die der Herr auf ihn herabfahren lässt. Er geht unter Tamburin und Lautenspiel. Mit geschwungenem Arm wird er gegen ihn kämpfen. Denn vorlängst ist eine Gräuelstätte zugerichtet. Auch für den König ist sie bereitet. Der König, ohne weitere Erklärung, das ist der Antichrist. Tief, weit hat er sie gemacht. Ihr Holzstoß hat Feuer und Holz in Menge. Wie ein Schwefelstrom setzt der Hauch des Herrn ihn in Brand. Das ist ein Hinweis auf die Hölle. Die ist bereitet für den IS und auch für den Antichristen. Und dann Jesaja 31, Vers 4. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen, wie der Löwe und der junge Löwe wieder den der Hirtenmenge zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschreckt und sich vor ihrem Lärmen nicht ergibt. Sieh mir das Bild. Ein Löwe nimmt da ein Tier aus der Herde und jetzt kommen die Hirten und die wollen gegen den Löwen vorgehen. Der Löwe, aber wird überhaupt nicht beeindruckt. Und so kommt der Löwe aus dem Stamm Juda, der Herr Jesus. Und da heißt es hier, sich vor ihrem Lärmen nicht ergibt, also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel zu streiten. Sehen wir, nach Sacharja 14 kommt er auf den Ölberg, aber dann geht er rüber auch auf den Tempelberg und wird dort kämpfen, um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel zu streiten, gleich schwirrenden Vögeln. Also so wie Vögel, die über dem Nest flattern und das Nest schützen. Ja, der Adler über dem Horst seiner Jungen. Gleich schwirrenden Vögeln. Also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen und erretten, schonen und befreien. Und das Wort schonen heißt auf Hebräisch Passach. Das heißt schonend vorübergehen. Ich war in Ägypten, kam Gott als der Richter aus Land Ägypten und hat alle Erstgeburt erschlagen. Aber dort haben wir den schönen Vers, und Gott sagt, und sehe ich das Blut an Türpfosten und Oberschwelle, und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Vepasachti. Das ist wieder das Wort Passach. So werde ich schonend an euch vorübergehen, und darum heißt Passa eben Pesach auf Hebräisch. Schonendes Vorübergehen. Und da, der Herr wird Jerusalem beschirmen, erretten, Passach. Also er wird es, wird schonend daran vorübergehen und es befreien. Jetzt kommen wir noch zu dem von Norden kommenden im Buch Joel. Joel 2, Vers 1. Stoßt in Schofarhorn auf Zion, also hier auf dem Tempelberg, und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn, das ist die große Drangsal und dann der Höhepunkt, das Kommen des Herrn Jesus als Richter. Denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Und das beginnt eben mit dem Angriff des Königs des Nordens, des Assyrers. Denn er ist nahe, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk. Man sich vorstellen, da oben auf dem Libanon und Anti-Libanon, wenn sie kommen, und Hermon, da kommt der IS von Norden. Ein großes und mächtiges Volk. Also die werden noch einige dazu ziehen, ja? Es wird dann ein großes Volk sein. Mächtig, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist. Und nach ihm nicht mehr sein wird bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Also da muss noch einiges dazukommen. Aber wir sind noch nicht dort, ja? Joel 2, Vers 3. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden. 240 Millionen Bäume hat man gepflanzt. Und Landwirtschaft mit Schnittblumen, die man heute exportiert. Und nach ihm eine öde Wüste. Und auch keine Entronnenen lässt es übrig. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Rossen. Man beachtet das wie. Sind nicht Rosse. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Rosse. Und wie Reitpferde, also rennen sie. Gleich Wagengerassel hüpfen sie auf den Gipfeln der Berge. Gleich dem Prasseln der Feuerflamme, welche Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker, alle Angesichter erblassen. Also man hat allgemein Angst vor dieser Armee. Sie rennen wie Helden, wie Kriegsleute, ersteigen sie die Mauer. Da geht es um Häuserkampf. Und sie ziehen an jeder auf seinem Weg und ihre Pfade wechseln sie nicht. Und keiner drängt den anderen, sie ziehen jeder einzeln auf seiner Bahn. Und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch und verwunden sich nicht. Sie laufen in der Stadt umher, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser. Durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihren Glanz. Und der Herr lässt vor seinem Heer seine Stimme erschallen. Denn sein Heerlager ist sehr groß. Denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn. Und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Aber auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen. Israel wird zur Umkehr aufgerufen. Und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt euer Herz, nicht eure Kleider. Nicht etwas Äußerliches, Rituelles machen. Echt. Und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Wer weiß, er möchte umkehren und es sich gereuen lassen und er möchte Segen hinter sich zurücklassen. Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Dann kommen die Opfer wieder zurück, ja? Nach den 3,5 Jahren. stoßt den Schofarhorn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft eine Festversammlung aus. Versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Also hier ruft Gott auf zu einer Bußversammlung. Und zwar auf dem Tempelplatz. Da. Und es wird hier gesagt, die sollen alle kommen. Also die Alten, auch die Kinder und sogar die Säuglinge. Also das ist schon noch wichtig, wenn sich manchmal Leute ärgern, ab kleinen Kindern im Gottesdienst. Und Säuglingen, die schreien. Die gehören dahin. Und da haben wir es sogar. Die Säuglinge sollen kommen. Die Säuglinge an den Brüsten. Ja, man muss das lernen, wie man das kann, ganz diskret. Das geht sogar in der Gemeinde. Aber man muss es können, ja. Ein paar Instruktionen und das läuft. Ja, und alle sollen kommen, um Buße zu tun in dieser Not. Und jetzt wird der Text noch genauer. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen weinen zwischen der Halle und dem Altar. Also da wird der Altar, wir wissen genau, wo er stehen wird. Da, neben dem Kettendom. Da ist der Altar. Und hier zwischendurch, das ist dieser Bereich zwischen Halle und Altar. Also da wird der dritte Tempel stehen und da werden die Priester stehen auf diesem besonders heiligen Ort im innersten Vorhof. Gibt es Leute, die sagen, ja, ein dritter Tempel, der kommt nicht, das ist nur symbolisch. Nein, wir können sogar sagen, wo die stehen werden, zwischen Halle und Altar und sprechen. Keine Opfer mehr, ja gestoppt, aber beten können sie. Schone Herr deines Volkes und gib nicht dein Erbteil der Schmähung hin. Dass sie den Nationen zur Spottrede seien. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Und jetzt greift Gott ein. Dann eifert der Herr für sein Land. Und er hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortet und spricht zu seinem Volk, siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Es wird ja Hungersnot sein in dieser Zeit. Und ich werde euch nicht mehr zum Hohn machen unter den Nationen. Und ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn in ein dürres und wüstes Land vertreiben. Seinen Vortrab in das vordere Meer und seinen Nachtrab in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen sein übler Geruch, weil er Großes getan hat. Das vordere Meer ist das tote Meer. Und das hintere Meer ist das Mittelmeer. Nicht wahr? In der Bibel ist es so, man orientiert sich am Orient. Das kommt, orientieren kommt davon. Also Orient, da wo die Sonne aufgeht, das ist vorne. Dann ist hinten Westen. Rechts in Ezekiel, das ist Süden. Und links ist Norden. Ja, in Ezekiel gesagt, Samaria ist links und Sodom ist rechts. Plötzlich versteht man die Ausdrücke. Kedem, Osten, heißt das, was vorne ist. Also, das vordere Meer ist das Mittelmeer und das hintere Meer ist das umgekehrt, das tote Meer und das hintere Meer ist das Mittelmeer. Und ich habe ja gesagt, die Front wird ja sein nach Daniel 11, hier zwischen Jerusalem und Tel Aviv und dem Mittelmeer. Da haben wir es nochmals. Sieht man, wie die Propheten genau übereinstimmen. Also der Vortrab ins Tote Meer, der Nachtrab ins Mittelmeer. Interessant, die Araber haben immer gesprochen in der Vergangenheit, werden die Juden ins Meer stoßen. Und in der Bibel steht, dass das Gericht Gottes wird so sein, dass der Vortrab ins Meer, der Nachtrab ins andere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen. Das ist das Ende des IS. Fürchte dich nicht, Erde, frohlocke und freue dich, denn der Herr tut Großes. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Auen der Steppe. Der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und ihr, Kinder Zions, frohlockt und freut euch in dem Herrn, eurem Gott. Sehen wir, da kommt wieder die Freude auf, so wie in Jesaja 30. Denn er gibt euch den Frühregen nach rechtem Maß, im Herbst, nach dem Laubhüttenfest. Und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kufen überfließen von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Diese Armee von Norden wird verglichen mit einer Heuschreckeninvasion. Mein großes Heer, das ich unter euch gesandt habe. Und ihr werdet essen. Essen und satt werden. Das ist eigentlich eine gute Stelle für Magersüchtige. Ja, in der Bibel steht das. Ja, da steht nicht 300 Kalorien und dann fertig. Da steht Essen, Essen und satt werden. Das ist auch nicht das gleiche wie fressen. Das ist Bulimie. Das ist also auch eine Stelle gegen Bulimie. Nur satt werden. Und werde den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen. Das ist auch noch wichtig, dass man fürs Essen dankt. Da bekommt man auch eine ganz andere Haltung zum Essen. Zum zu wenig Essen und zum zu viel Essen. Den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Nicht Allah. Der Herr, euer Gott. Herr mit Großbuchstaben ist Yahweh. So wird Gott nie im Koran genannt. Dass ich, Yahweh, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Und jetzt kommt der nächste Vers. In vielen Bibeln ist es Kapitel 3, Vers 1. Andere Zählung. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen. So, ist jetzt klar, wann die Geistesausgießung kommt. Die kommt nach dem IS, nach der großen Drangsal, nach der Wiederkunft des Herrn Jesus als König der Welt. Ist so ganz klar. Joel 1 und 2 beschreibt diesen Feldzug, diese Katastrophe und dann die Befreiung durch den Herrn Jesus. Und der Text sagt, und danach wird es geschehen. Also es ist alles vollkommen falsch, Auslegungen, die sprechen, jetzt ist die Zeit von Joel und die Geistesausgießung in der Endzeit. Nein, es steht ganz klar danach. Aber dann kommen solche, die sagen, aber halt. In Apostelgeschichte 2 sagt doch Petrus bei Pfingsten, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und dann spricht er über die Geistesausgießung. Ja, aber das ist nicht im 20. Jahrhundert. Das hat Petrus gesagt bei Pfingsten. Ja, aber da sagt doch Joel 3 hat sich damals erfüllt. Nein, das sagt er nicht. Im Matthäusevangelium heißt es immer wieder, auf das erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Aber Petrus sagt nicht, das ist die Erfüllung von Joel 3. Sondern die Leute haben ja gefragt, was das? Was ist das? Und dann sagt er, dies ist, was Joel gesagt hat. Das ist eine Geistesausgießung. Das ist das Gleiche, was in Joel verheißen ist. Das ist die Antwort. Die fragen, was ist dies? Und dann sagt er, dies ist. Aber er sagt nicht, das ist die Erfüllung, sondern das ist das, was Joel auch sagt, Ausgießung des Heiligen Geistes. An Pfingsten ist das geschehen, als Geheimnis für die Gemeinde. Bei der Entrückung wird der Heilige Geist wieder zurückgehen, damit er dann am Anfang des tausendjährigen Reiches wieder ausgegossen werden kann. Also der Heilige Geist muss weggehen, damit er dann ausgegossen werden kann. Und wenn man sagt, jetzt ist die Ausgießung, das ist also eine Beleidigung von Gott, dem Heiligen Geist. Dann sagt man nämlich, er wirkt gar nicht jetzt. Er müsste noch ausgegossen werden. Nein, er ist ja da. Aber wir müssen Sünde im Leben wegtun. Wie es in Epheser 4, Vers 30 heißt, den Heiligen Geist nicht betrüben durch Zorn und Wut und Lästerung und so weiter, steht dort. Das müssen wir wegtun und dann kann der Heilige Geist wirken durch uns. Aber er ist da. Herr Jesus kam das erste Mal, dann wurde Israel zerstreut, das Evangelium wurde allen Nationen verkündigt, bis heute ist das geschehen. Nicht allen Stämmen, aber allen Nationen. Und dann kommen die Juden zurück, wie das heute der Fall ist. Dann kommt der Herr Jesus und dann das tausendjährige Friedensreich. Und wir leben jetzt da in der Endzeit, kurz vor dem Kommen des Herrn. Und wir sehen die Schachfiguren für das, was erst nach der Entrückung geschehen kann. In der 70. Jahrwoche von Daniel. Die Schachfiguren sind aufgestellt. Und darum wird klar, die Entrückung wird immer dringlicher. Wir müssen wirklich so leben, vielleicht heute. Mein Großvater wurde 1888 geboren. Und ich habe erklärt, die Endzeit mit Rückkehr der Juden hat 1882 begonnen. Das sind jetzt, bis auf mich, 3 Generationen. Ist nicht so viel, oder? Aber es ist eine überschaubare Epoche. Und da haben sich schon so viele Verheißungen für die Endzeit erfüllt. Aber die Entrückung ist noch nicht geschehen. Und wir sehen, alles ist bereit für nachher. Also wir müssen die Letzten zu dem Herrn Jesus rufen und wirklich das tun, was 2. Korinther 5, Vers 20 sagt, den Menschen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist die letzte Chance. Und vielleicht ist es morgen zu spät, wenn der Herr heute kommt, sagt 2. Thessalonicher 2, die das Evangelium gehört haben, die können dann nicht mehr zur Bekehrung kommen. Sie werden alle verführt werden in der Stunde der Versuchung. Aber jetzt ist noch die Möglichkeit. Ich habe auch schon mal ein Problem gehabt mit jemandem. Eine gläubige Frau, ihr Mann ist immer noch nicht gläubig. Und das schon so viele Jahre. Und für sie ist das natürlich ein schlimmer Gedanke, wenn die Entrückung heute geschehen könnte. Und dann kann mein Mann sich nicht mehr bekehren. Und ja, gerade vor kurzem habe ich sogar eine E-Mail bekommen, das ist wieder eine andere Person. Ich habe gesagt, gibt es nicht eine Möglichkeit, das ein bisschen anders auszulegen? Aber es ist ja eigentlich auch so, mit dem Tod ist es auch definitiv vorbei. Und ich meine, ich habe mit meiner Frau gesprochen, habe ich gesagt, ja, aber dieser Mann, der könnte ja einen Autounfall haben. Und dann ist es auch vorbei. Darum müssen wir einfach betonen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und so müssen wir den Menschen erklären, sie müssen einfach ihre Schuld dem Herrn Jesus bekennen. So wie das in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Und dann haben wir die Verheißung, Gott vergibt alles. Und wirklich das Erfassen, Jesus Christus starb für mich am Kreuz. Und so wird man versöhnt. Und heute ist die Möglichkeit, wir können das nicht verschieben bis auf morgen. Aber morgen könnte es wirklich zu spät sein. Und wir haben jetzt auch diese Tage wieder erlebt, wie schnell das vorbei sein kann. Kann man ein junger Gymnasiast sein? Ich habe auch so zu meiner Frau gesagt, es ist furchtbar, da gehen die in Austausch nach Spanien und so hoffnungsvolle Leute, die denken, jetzt lerne ich noch ein bisschen besser Spanisch und später kann ich das im Beruf gebrauchen und die ganze Schulklasse kommt nicht mehr heim, weil sie in den Alpen abgestürzt ist. Furchtbar. Aber es zeigt einfach, wir müssen bereit sein und nicht die Bekehrung aufschieben auf morgen und übermorgen, sondern jetzt. Und das müssen wir den Menschen versuchen zu erklären. Aber es ist doch fantastisch, die Zeit, in der wir leben. Und wenn wir dann auch diese Stellen lesen, wie konkret der Herr Jesus zurückkommen wird. Und all diese Stellen, die seine Wiederkunft beschreiben, die wir gelesen haben, dieses Feuer, dieses Getöse, dieser Hagel, dieser Wolkenbruch und diese Dunkelheit und gewaltig. Und in 2. Timotheus 4 steht, der Apostel Paulus sagt, jetzt steht mein Abscheiden vor mir und ich habe meinen Lauf vollendet, jetzt wartet auf mich die Krone der Gerechtigkeit. Und die wird der Herr geben allen, die seine Erscheinung lieben. Was heißt das, seine Erscheinung lieben? Wenn der Herr Jesus erscheinen wird als der Richter der Welt, wenn man davon beeindruckt ist und ihn bewundert, so wie wir das in diesen Stellen gesehen haben, dann sind wir solche, die seine Erscheinung lieben. Und die werden die Krone der Gerechtigkeit bekommen, wie der Apostel Paulus. Aber da muss man bedenken, der Herr Jesus wird kommen und all diese Auflehnung der Menschen gegen Gottes Wort wird er richten. Er wird allen Hochmut wird er erniedrigen. Und wenn wir diese Erscheinung lieben, dann können wir nicht Dinge in unserem Leben dulden, die er einmal richten wird. Man kann das nicht lieben. Da muss man sagen, Und so hat das eben auch einen heiligen Einfluss auf uns, wenn man diese Stellen vielleicht zu Hause wieder durchliest und daran denkt, oh, diese Erscheinung des Herrn. Und liebe ich diese Erscheinung? Ja. Weil ich auch bereit bin, mich selber zu richten und Dinge in Ordnung zu bringen. Wie der Apostel Paulus sagt beim Abendmahl, 1. Korinther 11, wenn wir uns selber richteten, so würde Gott nicht eingreifen und uns züchtigen. Also wir müssen im Selbstgericht leben und dann können wir diese Erscheinung lieben. Vielen Dank und auch, dass ich da ein bisschen überziehen durfte. Wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist und dass du uns dein Wort gegeben hast und uns hilfst auch durch deinen Geist, dieses Wort zu verstehen. Und wir finden dich, deine Herrlichkeit, auch dieses befremdende Werk, das du tun wirst in der Zukunft. Aber wir kennen auch deine Gnade, die wir erlebt haben, selber. Und hilf uns, dass wir erfüllt von diesen Dingen hinausgehen und wirklich die Menschen einladen, diese Chance, jetzt noch zu kommen, wirklich in Anspruch zu nehmen. Und schenke uns die Gnade, dass wirklich auch weiterhin Menschen in unserem Umfeld sich bekehren und zu dir kommen und die Gnade erfassen. Amen.